Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. Schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid.
Ja, schön, dass wir zwei auch wieder hier sitzen, Marie, finde ich. Ich freue mich immer riesig auf unsere Termine.
Ich auch.
Ich war gestern beim Bäcker und ich muss dir heute unbedingt als allererstes davon erzählen, weil mir ist das schon mehrmals jetzt aufgefallen in letzter Zeit, aber gestern war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, boah, Anja, bist du anders oder sind alle anderen anders? Deswegen will ich dich mal fragen, wie du das machst. Alle, die vor mir waren, egal, ob die eine Brezel gekauft haben, ein belegtes Brötchen oder die Sammelbestellung für den Geburtstag war auch dabei, die haben alle mit Karte bezahlt. Jetzt kam ich an die Reihe und bei der Verkäuferin ist das schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe mein Brot geholt und dann sagt sie so, bitte aber die Karte hier dran halten. Und ich so ganz vorsichtig so, Entschuldigung, ich würde gern bar zahlen. Und da wirst du so angeguckt, habe ich manchmal das Gefühl, als hättest du da gerade gesagt, okay, könnten Sie mir bitte ein Nutella-Brot mit einer sauren Gurke zurecht machen. Zahlst du lieber bar oder zahlst du lieber mit Karte?
Ich zahl alles mit Karte.
Hä? Warum?
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Ja, wer hat denn heute noch Bargeld?
Ja, genau das habe ich mich dann gestern auch gefragt. Vielleicht bin ich einfach altmodisch. Aber ich sag dir auch, warum ich so gerne mit Bargeld zahle. Einfach, wenn mein Geld aus dem Portemonnaie raus ist, dann weiß ich, es ist weg. Ne? Leer, hab's ausgegeben.
Ja.
Mit der Karte verliere ich ultraschnell den Überblick. Geht dir das nicht so?
Nee, weil ich muss das Geld ja von der Bank dann holen.
Ja, genau. Und dann
also
geht's aus.
Also weißt du, was ich meine? Das ist ein Schritt in meinem Alltag, der ist bei mir nicht mehr etabliert. Der kostet mich auch zu viel Zeit. Also ich weiß schon, also wo jetzt ein Bankschalter ist, wo ich hingehen könnte, um Bargeld zu ziehen. Aber das müsste ich ja extra einplanen. Also weißt du, es ist nicht in meiner Routine, in meinem Alltag drin. Es ist ja viel praktischer. Handy, Karte, überall ist das ja drauf. Ich bin einfach da, halt's dran und habe gezahlt und gehe nach Hause.
Ich verstehe das total, den Gedanken auch dahinter. Mhm. Aber ich verliere ultraschnell dann, wie gesagt, die Kontrolle über meine Ausgaben, habe ich das Gefühl.
Nö, das geht schon. Ja, nö.
Und so weiß ich, okay, jetzt geht langsam mein Bargeldvorrat im Portemonnaie zum Neige. Ich muss wieder zum Bank, ich muss das holen. Okay, hast vielleicht diesen Monat ein bisschen zu viel ausgegeben.
Nicht.
Wirklich nicht? Doch, also aber genau, ich hatte jetzt gehofft, dass du mir diese Reaktion entgegenbringst, weil es ist wahrscheinlich das Zeichen, ich bin einfach altmodisch. Ich muss da wirklich mal überdenken,
wirklich
was da in mir los ist.
Altmodisch.
Ich wurde da gestern noch angeschaut.
Ich muss dir da jetzt wirklich zustimmen, du bist da sehr altmodisch.
Ich wurde gestern auch angeschaut, wirklich wie so dachte, was bin ich mit dir?
Ich finde es fast sogar nervig. Vor allem dieses ewige Kleingeld, das macht mein Portemonnaie schwer, voll. Mich nervt das. Also ich habe es auch da. Also ich habe schon auch mal so einen Notfallschein dabei. Ne? Oder ich gucke schon, dass immer mal 20 Euro oder so dabei sind.
Wie viel hast du da dabei?
Sowas.
Könnte ich nicht ruhig schlafen.
Also weißt du, ich gucke schon immer, dass Bargeld drin ist. Weil manchmal kann das ja auch sein, du bist dann einkaufen. Und dann funktioniert auch mal die Karte nicht oder so.
Und ich glaube,
muss es ja noch nicht mal meine Karte sein, sondern Ausfall vom Geschäft oder wirklich meine Karte oder irgendwie so. Aber wie häufig, in welchem Zeitalter kommt das heute noch vor?
Und ich glaube, das ist aber ein kleines Trauma, was da bei mir noch ganz unbewusst schlummert, wo du das gerade ansprichst. Mir ist es einmal passiert. Ich war bei meiner Friseurin und wollte bezahlen und das Kartenterminal ging nicht. Und ich bin in Schweißausbrüchen vor ihr gestanden und habe gedacht, oh mein Gott, was jetzt? Meine Haare sind gemacht, ich habe kein Bargeld dabei, ich kann jetzt nicht bezahlen. Muss ich jetzt den ganzen Tag, restlichen Tag noch Haare waschen? Also ich hatte wirklich, das sind so Momente, die mir dann eingekommen sind. Und das war natürlich dann
aber
gar kein Problem. Ich
ja
bin
so
dann
Momente,
losgegangen.
Ja. Jetzt zum Beispiel die Friseurin, da kommst du ja immer wieder. Also ich meine, du bist ja auch bei deiner Friseurin, das weiß ich ja schon sehr lange, Kundin. Das heißt, ihr kennt euch ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ja auch wiederkommst, um zu bezahlen, ist ja wirklich da. Also, und heutzutage, finde ich, ist es ja schon noch kein Thema. Und wenn sowas mal passiert, hat, finde ich, schon auch jeder Verständnis dafür. Vor allem, wenn es ja auch von Seiten des Geschäftes zum Beispiel ist. Ne?
Aber was ist, wenn man die Leute nicht kennt oder beim Einkaufen im Supermarkt an der Kasse steht und das funktioniert nicht? Legst du
dann
alles zurück?
Aber du hast eine zweite Ersatzkarte. Wer hat denn nur eine Bankkarte?
Ja, hast du eigentlich recht.
Vielleicht Wer hat gesagt, nur eine Bankkarte? Und dann hast du ja deine Kreditkarte noch dabei.
Mhm.
Oder, weiß ich nicht, du hast zwei Konten, dann nimmst du halt das andere Konto. Oder kann ja auch mal passieren, du hast jetzt den PIN vergessen, dann nimmst du halt den anderen. Obwohl, eine Situation habe ich mal, von der muss ich dir noch erzählen. Und zwar war ich in einer Autowaschanlage mit Innen- und Außenreinigung.
Oh, da hast du echt was gegönnt.
Wo war Innen- und
Wow.
Und dann stand ich da und mir ist partout, also man fährt ja immer vor, ne? Du hast ja so eine Schlange, dann fährst du davor, dann bist du am Terminal zum Zahlen und dann fährst du ja da praktisch rein. Und dieses ganze Innen und Außen und Ding, das hat 50 Euro gekostet. Und dann, ja, teuer, ne? Aber ich muss das Auto abgeben, von daher.
Okay, da ist ja auch, ja, okay. Da war halt blitzeblank bitte einmal.
Einmal blitzeblank von innen und außen. Und dann hat es halt 50 Euro gekostet und ich hatte meine Karte dabei und mir ist mein PIN nicht eingefallen. Mir ist mein PIN nicht eingefallen. Nachgedacht, ich habe ihn zweimal falsch angegeben und das dritte Mal konnte ich ja nicht, weil dann wäre die Karte gesperrt gewesen. Auf keinen Fall.
Damit kennen wir uns aus, ja.
So, und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Zweite Karte probiert, ging nicht, weil nicht erkannt, keine Ahnung, hat auch nicht funktioniert. Und dann ist dem Typ was ganz Schlaues eingefallen, weil ich war dann ja völlig, und kennst du, wenn dann hinter dir auch so 5 Autos stehen.
Hupen schon. Kommst
du auch nicht mehr rein und raus, weil das ist ja so eine Einfahrtsschleuse. Ja. Das heißt, wenn, müssten alle zurückfahren, dass du rausfahren kannst, weil es gibt ja nur den Weg nach vorne in diesen Dingern, ne? So. Und dann stand ich da und dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und dann kam mir wirklich schon fast, ich war so verzweifelt, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee.
Ich lade sie an.
Nein, man muss den PIN ja nur bis 50 Euro eingeben. Und es gab halt Innenreinigung, Außenreinigung auch für 45 Euro, ohne dass dann die Felgen speziell gereinigt von was weiß ich. Da habe ich gesagt, super, das machen wir. Das heißt, ich konnte mit der Karte zahlen, ohne den PIN einzugeben mit 45 Euro und durfte nach vorne fahren.
Also wenn du mich jetzt gerade davon überzeugen wolltest, mein Bargeld abzuschaffen und nur noch mit Karte zu zahlen, diese Geschichte hat mich so traumatisiert. Es tut mir leid.
Doch, das muss man auf jeden Fall, weil ich weiß, dass es dir nie passieren wird, dass du deinen PIN vergisst, beziehungsweise du hast Tools, wo du auch weißt, wie du dich wieder daran erinnerst. Ich hätte ja auch noch meinen Mann anrufen können. Also ne, man kann sich ja dann da noch, also man
aber weiß, in der Situation sich ja ist man im Tunnel.
Helfen, ne? Weil die haben ja alle Stress, die müssen ja weiter, ne? Das ist ja allem drum und dran. Aber das war wirklich so geil. Da habe ich mir wirklich gedacht, okay, da wäre es jetzt vielleicht mal, aber das ist die einzige Situation, muss ich dir jetzt wirklich gestehen, die mir gerade spontan einfällt, wo ich denke, es wäre besser gewesen, Bargeld zu haben.
Ich habe noch eine Situation. Mhm. Ich war am Flughafen, wollte mir noch was zu trinken holen und einen Kaffee. Und es gab nur eine einzige, wie so eine kleine Bar, wo du das eben holen konntest. Die Schlange war riesig. Ich denke, was ist denn hier los? Ja, Entschuldigung, unser Terminal fürs Kartenlesegerät ist ausgefallen. Und ich, mein Moment, ich lief so vorbei. Kleine Background-Musik. Ich habe Bargeld, bekam meinen Kaffee, bekam mein Wasser und habe pünktlich zum Gate geschafft. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ein Hoch aufs Bargeld.
Ja gut, aber ich meine, so einen 20-Euro-Schein, wie gesagt, habe ich ja auch dabei. Aber ich muss
aber viele hatten es anscheinend nicht. Die Schlange war riesig und sie konnten nicht zahlen, weil sie ausschließlich mit dem Handy oder mit der Karte eben zahlen wollten und das komplett ausgefallen war.
Ja, aber ich glaube trotzdem, Anja, solltest du das doch mal überdenken.
Vielleicht. Bevor wir weitermachen, gibt es eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme, liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
So spielt das Leben vom Geld zurück zu unserem Hebammenalltag. Hat nicht so viel miteinander gemeint.
Ich wollte gerade sagen, wo findest du diese Parallele?
Wie schaffe ich den Übergang?
Ist nicht so geglückt, leider.
Leider nicht so geglückt. Ich habe uns heute eine Skala mitgebracht zum Einordnen unserer Woche. Und zwar auf einer Skala von 1 bis frisch gewaschener Lieblingspyjama zum Schlafen anziehen. Wie war deine Woche, Marie?
Oh, das ist was Tolles.
Ich liebe das auch. Hast du ein Lieblingspyjama?
Ich habe mich gerade neu eingekleidet mit Pyjamas. Ich dachte nämlich, es wird jetzt Zeit, erwachsen zu werden. Und das kann man auch in Form von Pyjamas ausdrücken. Da habe ich eine neue Pyjama.
Entschuldigung. Ja. Was hattest
Pyjama
du denn vorher an?
Abgegeben? Ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob wir so das hier auspacken, was wir so nachts tragen,
aber es passt so sehr gut zur Folge.
Ob wir zum Deep Talk Kopf stimmt, ich würde sagen, also Folge mit Deep. Es wird auf jeden Fall Deep heute. Aber wo muss sagen, nee, ich hatte schon immer auch, aber trotzdem hatten dann halt manche so Motive, wo ich mir so irgendwann dachte, okay.
Aber es gibt ja auch Leute, die
ziehen. Ich bin jetzt ja auch 30.
Genau.
Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt unbedingt noch der Hase drauf sein muss. Du weißt,
ach,
was
ich meine.
Ach,
sowas hast du noch. Aber ich dachte, nee, nicht,
sowas,
so nee,
nicht so
ein T-Shirt. Aber nicht so T-Shirt. Manche so würfeln ja wild zusammen T-Shirt und dann irgendwie eine Leggings.
So eine Schlabberhose. Ja, nee. Das hatte ich dann jetzt auch, weil ich nicht mehr so richtig was zum Schlafen hatte. Mhm. Weil ich finde das eigentlich was ganz Tolles, sich abends bettfertig zu machen.
Ich liebe das
du
auch.
Du gehst irgendwie ins Bad, ne, ziehst irgendwie dein Pyjama an, legst dich dann ins Bett, du bist gemacht, irgendwie hast du ne, dein Gesicht gewaschen, bisschen Skincare-Routine am Abend. Ich fühle mich da total erwachsen.
Ich auch.
Wirklich.
Ich liebe das
und
auch.
Und dann war ich mit meiner Pyjama-Auswahl nicht mehr ganz so zufrieden. Mhm. Und dann habe ich einfach ein bisschen aussortiert. Weißt du, da kennst du es, du hast ja dann auch wirklich T-Shirts, die du schon lange hast. Da ist dann ein Loch drin dann oder so. Ne? Muss ja dann auch nicht mehr sein. Dann habe ich das alles mal schön weggepackt und eine neue Pyjama-Bestellung aufgegeben. 4 Pyjamas sind bei mir neu eingezogen. Und auf die freue ich mich sehr und die hege und pflege ich. Und ich gebe zu, die bügele ich auch.
Marie.
Ja.
Das zeigt, wie sehr du sie wertest. Und ich bin ganz gespannt, wenn wir zwei das nächste Mal über Nacht weg sind. Dann wirst du mir hoffentlich einen der neuen vorführen.
Ja, man muss gerade sagen, leider habe ich vergessen, dass ich schwanger bin.
Hat man ja schon mal vergessen.
Als ich den Kaufbutton drückte, dachte ich mir so, habe ich das irgendwie ausgeblendet in dem Augenblick, weil die Hosen sind schon eng. Also mit Bauch halt, ne? Also ja.
Das muss schon bequem sein zum Schlafen,
finde ich. Das muss schon sehr bequem sein. Also ich glaube, wenn der Bauch wieder weg ist, glaube ich, werden die sehr bequem. Also es sind auch so ein bisschen stretchy bei, das geht schon. Aber ich glaube, noch gib mir noch 2, 3 Wochen.
Dann war's nackt. Das mit
dann war es das wieder mit meiner Pyjama-Routine. Das setze ich dann Ende des Jahres wieder ein.
Also ich finde auch, so ein Pyjama ist wirklich was ganz Schönes. Ich habe einige Matching-Pyjamas mit meiner Tochter, aber die sind nicht kitschig, sondern das sind so mit so, ja, die es halt für Mami und Töchter gibt.
Auch cool.
Lieb ich. Auch und wenn wir jetzt zwei dann zusammen auftauchen, also damit kannst du auch wirklich einen Walk auf dem Laufsteg machen. Ne?
Das und dein Ehemann, macht der auch mit? Es gibt ja auch so Familien-Pyjamas.
Nee.
Nee.
Davon kann ich ihn nicht überzeugen.
Das ist dann zu viel des Guten.
Nee, das, ich weiß auch nicht, ob wir zwei das wollen, weißt du? Das ist so ein Ding zwischen uns. Okay. Wir haben die Matching Pyjamas.
Ihr seid die zwei, die Matching
Points. Wir haben ja auch viel Rosa drin und so.
Ja, okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob mein Mann da so begeistert wäre. Von daher ist das auch okay. Aber erzähl, wie war deine Woche?
Ganz schön. Also ich muss ja sagen, der Mai war ja wirklich stressig. So entspannter startet der Juni. Ich bin ein bisschen überfordert, ich habe nämlich Zeit. Ich kenne das so gar nicht, weil ich warte jetzt auf 2 Familien noch, aber die haben noch nicht geboren. Und somit, muss ich wirklich sagen, kann ich mich aktuell nicht beschweren. Wir hatten jetzt hier gerade auch noch Feiertage. Die waren wunderschön, waren nicht geprägt von Hebammenarbeit, weil allen Familien geht es soweit gut. Viele waren auch weg und verreist. Also ne, ich habe halt klar diese Routintermine, die wir uns ja fest einplanen oder viele Familien im Frühwochenbett, die man ja akut betreut. Und von daher muss ich wirklich gerade sagen, es ist echt entspannt.
Das ist jetzt total verrückt, dass du das sagst, weil wo ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, wie war meine Woche, das lief alles so glatt bei mir.
Ja.
Das war wirklich erstaunlich. Also da klopfe ich mir jetzt gerade mal rechts und links auf die Schulter, weil eigentlich ist es trotzdem ein Spagat gewesen zwischen den Hausbesuchen, Nachtdienste hatte ich. Wir hatten Termine für Hallo Hebamme und ich dachte, oh, das wird wieder so ein Hin und Her und ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll, aber nein, es lief alles irgendwie so smooth. Es wurde sogar ein Kind bei mir am IT geboren. Also selbst das kam noch die Woche dazu. Also das kommt bei mir einmal im Jahr vor, das heißt, das kann ich jetzt auch abhaken. Und im Nachtdienst war auch so, es war die ganze Zeit was zu tun, aber so schön nacheinander weg. Weißt du, wo du so denkst,
Also man wird dann auch nicht müde, man arbeitet so alles nacheinander. Eigentlich perfekt,
dass du
im Strudel praktisch bleibst, ne? Das ist nicht um 4, dass du denkst, boah, also jetzt muss ich mir meine Aufgabe suchen, sonst werde ich hier ganz schön müde.
Oder denkst, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll, richtig. Welche Tür, lass die Türen offen, damit ich besser rennen kann. Ich mache die Rollschuhe.
Wenn du auf Toilette warst oder mal kurz den Riegel irgendwie zwischenrein.
Genau, ich ziehe mir Rollschuhe an, weil ansonsten schaffe ich es nicht von der Vorbereitung 1 in Kreißsaal 4, ja? Also das lief alles so. Und da habe ich so gedacht, so einen kurzen Moment so, oh ja, so könnte es eigentlich bleiben, aber
sag dir auch, also klar, wir haben immer To-Do-Listen, aber die sind jetzt nicht überdimensional lang aktuell. Abarbeitbar. Also so, dass man den Tag beginnt und denkt, ach ja, das ist schaffbar.
Ja, und ich finde eigentlich wirklich, auch da kann es so bleiben, aber man muss ja schon sagen, vor allem für den Kreis, wenn ich es jetzt darauf beziehe, da werden ja schon einige Veränderungen auf uns zukommen. Wir haben ja einen neuen Chefarzt in der Geburtshilfe seit Mai und den durften wir ja inzwischen auch kennenlernen und ich freue mich sehr über den frischen Wind, der da jetzt weht.
Und die ganzen Veränderungen, die er auch mit sich bringt, was erzählt wurde, was ja auch kommen wird.
Ich fand es so toll, dass er zuerst zu uns kam und sagte, welche Wünsche haben Sie? Möchten Sie, dass wir das machen? Okay, wir machen das. Toll. Toll.
Direkt umgesetzt.
Toll.
Keine Diskussion oder Co.
Ja, ja, wie du sagst.
Also einfach toll.
Ich mag diesen frischen Wind, der da gerade weht. Mhm. Ich mag die Stimmung, die da gerade ist. Also ich sag's mal so, so kann es weitergehen.
Dann lassen Bereichen. Wir das mal so stehen. Das heißt, ich würde mal zusammenfassen, wir beide haben einen frisch gewaschenen, neuen Lieblingspyjama aktuell.
Der, Achtung, ich setze noch einen oben drauf, an der frischen Luft getrocknet ist. Wir ziehen ihn an, er ist so flauschig, weich, er duftet.
Und Achtung, jetzt setze ich auch noch einen drauf. Und das Bett, in das du dich legst, ist auch noch frisch bezogen.
Boah.
So.
Super.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
So, wir hatten es ja kurze Zeit von deep. Wie deep gehen wir mit unseren Schlafanzügen?
Aber wie deep gehen wir mit unseren Schlafanzügen?
Was?
Wie deep gehen wir in die Folge?
Wie deep gehen wir in diese Folge? Wie deep in dieses Thema?
Ich sag's mal so, da braucht man keinen Schlafanzug.
Richtig. Wir bevorzugen die Nacktheit. vielleicht auch nicht. Es geht alles angezogen. Nee, das ist ja auch immer individuell. Also so wollten wir jetzt eigentlich nicht starten. Wir verraten einfach das Thema. Es geht um Sex nach Geburt.
Man merkt vielleicht schon so ein bisschen, das ist ein Thema, da sprechen wir sonst nicht so häufig drüber.
Wie so in der 5. Klasse, immer so gegickelt. Kennst du das, wenn so ein Thema kommt? Und welche Geschlecht? Der hat Geschlechtsteile gesagt.
Kennst du das? Ich hoffe, die Folge wird nicht so.
Nein, das ist wirklich ein ernstes Thema. Und deshalb ist es uns auch wichtig, eine komplette Folge ja auch darüber nochmal zu machen, weil das Thema ja wirklich auch Paare beschäftigt. Vor allem auch nach der Geburt, weil ja sich auch nochmal so viel verändert, ne? Die kompletten Lebenslagen, die Lebensumstände, aber eben auch die Sexualität. Vor allem, wenn man ein Kind geboren hat, auch vaginal geboren hat, dass es ja da vielleicht auch ein paar Hemmschwellen mehr oder minder gibt. Und vor allem genau, weil dieses Thema ja auch ein großes Tabuthema ist, was ja auch in Ordnung ist. Also man muss ja jetzt auch nicht mit jedem über die Intimität sprechen und über Sex und was hast du für Sex nach Geburt und irgendwie, ne? Also es kann ja auch jeder wirklich erzählen oder eben auch nicht. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir es thematisieren, damit man Anhaltspunkte bekommt, was vielleicht auch normal ist, wie es sich anfühlt.
Man muss ja auch sagen, die Prioritäten verschieben sich erstmal nach der Geburt eines Kindes.
Ach, total.
Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es ist ein Thema, was wichtig ist, zumindest für viele Paare und Eltern da draußen. Aber eben, du hast es schon gesagt, nicht offen angesprochen wird. Und es ist auch kein Thema, was man unbedingt, ja, Treffen mit Baby erstmal bringt vielleicht, wenn man sich auch gar nicht traut zu fragen, na, wie ist es denn bei euch, wie ist es bei dir? Deswegen wollen wir heute ganz offen und ehrlich mit euch darüber sprechen, mit ihr einfach wisst, wie könnt ihr eure Unsicherheiten vielleicht einordnen, damit ihr vielleicht auch Missverständnisse aus dem Weg schaffen könnt, weil es einfach ein Thema ist, was nicht nur Frauen betrifft, sondern generell Paare nach der Geburt eines Kindes.
Aber warum ist das so ein sensibles Thema? Ich glaube zum einen, weil körperliche Veränderungen durch die Schwangerschaft dazukommen. Erstens, was ja auch völlig normal ist, dass man sich als Frau vielleicht auch im Körper erstmal wiederfinden muss. Der Bauch, ne? Also kurz nach der Geburt, das ist ja auch, es passiert ja auch unglaublich viel körperlich, aber auch hormonell nach der Geburt. Das heißt, da ist man ja auch nochmal im kompletten Umschwung und das zeigt sich ja auch in manchen Symptomen, die wir jetzt über die Folge auch noch besprechen werden. Aber auch die psychische Belastung einer Geburt, die zum Beispiel überfordern kann, wo man auch erstmal Zeit braucht, damit erstmal klarzukommen, sie zu verarbeiten, auch wenn die Geburt positiv war. Auch da braucht es trotzdem Zeit, erstmal wieder anzukommen, zu überlegen, oh, was ist da eigentlich gerade passiert? Wer ist da gerade geboren? Der Bauch ist auf einmal leer. Ein Kind hat man 9 Monate im Bauch getragen. Einfach auch das wieder anzunehmen, auch mental. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch fürs Wohlbefinden.
Aber nicht nur das auch. Ich finde auch generell diese neue Rolle erstmal zu finden als Mutter, als Vater, als Eltern, ne? eins plus eins ist in dem Fall nicht zwei, sondern drei. Und das bringt einen ganz neuen Alltag mit sich, ein ganz neues Leben erstmal mit sich. Alles ist gefühlt einmal um 180 Grad gewendet und steht auf dem Kopf. Und auch das ist natürlich etwas, was psychisch Zeit braucht, das anzunehmen, zu verarbeiten, seine neue Rolle zu finden. Und das spielt natürlich in dieses Thema unweigerlich mit rein.
Zusätzlich kommt auch noch dazu, dass ja auch die Bedürfnisse, die man auch hat, sich ja auch oder Prioritäten, wie du gesagt hast, sich verschieben, weil auch gleichzeitig ein kleines Wesen da ist, das sehr viel Zeit, Raum, aber auch Nähe einnimmt. Das heißt, wenn das Kind auch immer 24/7 auf einem klebt, ob jetzt auf dem Partner, der Partnerin oder auch auf einem selbst, dann hat man ja den ganzen Tag sehr viel Nähe schon zu einer Person. Und dann nochmal Nähe zum Partner, Partnerin aufzubauen, das zuzulassen, wir nennen das ja Overtouch-Syndrom. Viele kennen das ja auch schon, diesen Begriff. Wenn man sagt, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Kind an mir, ich brauche jetzt auch nicht dich noch an mir.
Selbst dein kleiner Finger ist mir zu viel.
Selbst dein kleiner Finger ist zu viel. Ich möchte jetzt einfach mal hier kurz sitzen und es berührt mich eigentlich keiner.
Absolut. Ich finde, das erklärt schon ganz schön, wie du gerade das Overtouch-Syndrom auch beschrieben hast, warum es ja häufig zu einer Diskrepanz kommen kann zwischen Frau und Mann nach einer Geburt. Vielleicht auch gerade, wenn die Frau stillt, ne? Dann kommt es ja auch unweigerlich dazu, dass die Frau mehr Kontakt und Nähe zu dem Kind hat, weil sie einfach für die Ernährung des Kindes zuständig ist und ja, der Mann vielleicht gar nicht so viel Nähe übernimmt, weil vieles über das Stillen eben geregelt wird. Und da ist es wichtig, natürlich in den Austausch zu kommen und zu sagen, hey, pass mal auf, so geht's mir jetzt gerade. Ich habe heute gefühlt von 12 Stunden, die wir jetzt wach sind, 8 das Kind an mir gehabt, weil ich habe 6 Stunden gestillt. Ich möchte jetzt einfach mal einen kurzen Moment nur alleine sein und ich möchte von niemandem berührt werden, das offen und ehrlich zu kommunizieren, weil das hat nichts mit Mangel der Liebe zu tun, was ja oft dem gleichgesetzt wird, sondern einfach nur damit, dass man körperlich gerade an seine Grenzen kommt und wieder einen Moment einfach für sich braucht und keine Nähe zulassen kann, weil man sie dem Kind den ganzen Tag gibt.
Total. Vielleicht steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein, welche körperlichen Veränderungen nach der Geburt kommen auf einen zu und was führt auch erstens körperlich, hormonell auch dazu, dass man sich auch nicht bereit fühlt, aktuell eine Intimität mit dem Partner, der Partnerin einzugehen. Das Wochenbett, wir wiederholen einmal ganz kurz, ist ja der Zeitraum kurz nach der Geburt, in dem sich der Körper der Frau von der Schwangerschaft und der Geburt erholt. Erstens kommt der Wochenfluss. In dieser Zeit, in diesen 4 bis 6 Wochen, ist es wirklich wichtig, dass die Gebärmutter die Zeit bekommt, sich zurückzubilden, aber auch der Wochenfluss komplett versiegen kann, weil es ja auch, wir sagen immer so schön, der Spiegel der Wundheilung ist. Das heißt, es ist ja ganz wichtig, dass diese Haftstelle, an der die Plazenta gesessen hat, wo der Wochenfluss entspringt, das ist ja eine wunde Stelle, gut verheilen kann, die Gebärmutter sich zurückziehen kann, dass es der Frau gesundheitlich eben auch gut geht.
Außerdem kann es natürlich auch dazu kommen, dass Verletzungen im Intimbereich auftreten. Das können nur kleine Schürfungen sein, das können aber auch Risse sein oder auch, wenn zum Beispiel ein Dammschnitt unter der Geburt notwendig wurde. Und diese Wunden brauchen einfach Zeit zu heilen und die sollte man denen auch geben. Und wir denken jetzt da gerade nur an die vaginale Geburt, aber auch nach einer Bauchgeburt ist es ja so, dass eine Naht, eine Narbe sich in der Bikinizone befindet und auch die braucht natürlich entsprechend Zeit, um heilen zu können. Und die sollte man diesen Verletzungen eben einfach auch geben.
Aber auch der Beckenboden, also gar nicht jetzt eine Verletzung an sich, aber auch der Beckenboden ist geschwächt durch die Schwangerschaft, auch durch die Geburt. Man merkt auch einfach, der Körper braucht wieder die Zeit, wieder die Stabilität zu bekommen. Vor allem auch der Beckenboden ist sehr wichtig für Intimität, auch Sexualität, sowohl für die Frau als auch Mann, also Partner oder Partnerin. Er ist einfach ein wichtiger Bestandteil und wenn und dieser ist eben auch einfach geschwächt und man hat da einfach die Stabilität auch vielleicht noch nicht so und deshalb auch das Lustgefühl noch nicht, weil man einfach das Gefühl hat, alle Organe fallen aus einem raus. Ist jetzt ja auch nicht so ein schönes Gefühl, ne? Bis sich das auch alles mal wieder zurückgebildet hat.
Winde kann man nicht halten. Ja,
Vielleicht kann man nicht halten. Vielleicht hat man auch Inkontinenzprobleme, was ja auch völlig normal kurze Zeit nach der Geburt sein kann. Aber das trägt natürlich jetzt einfach nicht so dazu bei,
dass man sich sexy fühlt.
Dass man sich sexy fühlt und vor allem wirklich auch, wenn man Inkontinenzprobleme hat oder wirklich Winde auch nicht halten kann. Ja, also das möchte man ja dann auch dem Partner, der Partnerin jetzt auch nicht so zumuten, beziehungsweise fühlt man sich ja selbst erstens nicht ganz so dazu bereit und möchte diese Beschwerde vielleicht auch erstmal in den Griff bekommen, dass man selbst auch sagt, okay, ich kann alles wieder da halten, wo es soll. Ich habe die komplette Kontrolle auch wieder über meinen Körper, über alle Körperöffnungen und kann es steuern. Das ist ja auch was Wichtiges.
Und du hast gerade schon gesagt, im Wochenbett ist ja so eine Zeit, wo man gefühlt aus allen Löchern trieft. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist ja auch eine ultra hormongeladene Zeit. Also die Zeit im Wochenbett ist wirklich, das sind die Schwangerschaftshormone noch nicht aus dem Körper raus, die Stillhormone kommen in Gang, alles muss sich wieder sortieren. Ne? Das hat ja weitreichende Folgen, da haben wir ja schon in anderen Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, welche Auswirkungen diese Hormone eben haben können. Aber sie haben natürlich auch eine Auswirkung auf das Lustempfinden nach der Geburt. Woran liegt das? Östrogen, das sinkt während der Stillzeit und das wiederum kann zu einer vaginalen Trockenheit führen. Das ist etwas, was ihr im Blick behalten müsst, weil manche wundern sich dann vielleicht wie, jetzt ist doch der Moment gekommen, ich habe eigentlich wieder Lust, intim zu werden mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, aber irgendwie, komisch, anders als sonst. Das liegt an der veränderten Hormonsituation während der Stillzeit, die eben eine vaginale Trockenheit hervorrufen kann. Und was das Östrogen eben auch zur Folge haben kann, ist eine veränderte sexuelle Wahrnehmung. Dass man einfach den Geschlechtsverkehr an sich ganz anders spürt, wahrnimmt und empfindet.
Aber nicht nur das Östrogen, sondern auch das Prolaktin spielt hier eine große Rolle. Eigentlich kennt man das Prolaktin daher, dass die Milchproduktion angeregt wird.
Und diese hormonelle Veränderung, die ihr gerade gehört habt, sowohl vom Östrogen als auch vom Prolaktin, die können einfach die Lust auf Sex mindern nach der Geburt. Und nicht nur das, sie können auch einfach den Körper weniger empfänglich für, ich möchte es mal nennen, sexuelle Reize einfach machen, dass man dafür nicht mehr so empfänglich ist.
Es kann aber auch zu vaginalen Veränderungen kommen, vor allem wenn man ein Kind vaginal gebärt. Durch diese Geburt kann die Vagina oder wird die Vagina gedehnt und eben auch nicht nur diese, sondern auch die Beckenbodenmuskulatur, was ich ja eben schon auch gesagt hatte, dass sie sich wirklich schwach nach Geburt anfühlt, ne? Und auch einfach Zeit braucht, um sich wieder zu stabilisieren, zum Beispiel durch einen Rückbildungskurs und bestimmte Beckenbodenübungen. Aber es kann eben auch durch die hormonelle Veränderung zu einer vaginalen Trockenheit kommen, wie du gerade schon gesagt hast, das einfach beim Sex sehr schmerzhaft sein kann. Und was hier ein toller Tipp nochmal von unserer Seite aus ist, es gibt Kleidmittel auf Wasserbasis, die hier super helfen können, um der Scheidentrockenheit entgegenzutreten und aber auch die Schmerzen oder wenn es einfach unangenehm beim Geschlechtsverkehr sein sollten, dem entgegenzutreten.
Wo du es gerade gesagt hast, unangenehm? Wenn ihr diese Folge gerade hört und euch fragt, ich hatte jetzt Geschlechtsverkehr vielleicht das erste Mal nach der Geburt und das war irgendwie so ein unangenehmes Gefühl. Ich hatte aber vielleicht jetzt gar nicht unbedingt mit vaginaler Trockenheit zu kämpfen, sondern das hat sich irgendwie so, ja, fremd angefühlt, irgendwie anders angefühlt als zuvor. Dann macht euch keine Gedanken. Das ist nichts Ungewöhnliches und kann vor allen Dingen bei den ersten Malen nach der Geburt etwas völlig Normales sein. Das hängt einfach mit dieser veränderten Anatomie zusammen, sowohl vaginal, ne, durch die Geburt, hast du schon gesagt, auch den gedehnten Beckenboden, die drei Beckenbodenschichten wurden wie schwere Theatervorhänge zur Seite geschoben und eben auch diese veränderte Sensibilität, die sowohl mit den Hormonen einhergeht, aber auch generell mit der ganzen körperlichen Veränderungen mit der Psyche zusammenhängt. Also setzt euch da nicht unter Druck, gebt euch da Zeit und vielleicht auch ein kleiner Tipp an der Stelle. Es muss ja vielleicht nicht immer sofort der Sex nach Geburt sein.
Beziehungsweise der Sex, ich glaube, du denkst an Penetration.
Ja.
Weil Sex hat ja viele verschiedene Facetten, wie man ihn leben und auch empfinden kann. Und da möchten wir heute auch nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Denn Geschlechtsverkehr bedeutet eben nicht nur, dass es durch Penetration stattfinden kann, sondern eben auch, dass es anders erstmal gelebt werden kann. Durch Nähe, Berührungen, Zärtlichkeiten, die man miteinander austauscht, die bleiben essentiell und sind ja auch ein großer Bestandteil, Liebe füreinander zu empfinden und legen den Grundstein für alles Weitere fest, wie weit man dann geht oder auch nicht, was man vielleicht auch Neues ausprobiert, weil man den Körper selbst als Frau nochmal neu entdecken muss, aber vielleicht auch als Paar nochmal neu entdecken kann. Und auch wenn der klassische Geschlechtsverkehr, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, wie du, glaube ich, auch gerade meintest, noch kein Thema ist, weil vielleicht Geburtsverletzungen sich doch noch ein bisschen seltsam anfühlen an den verschiedensten Stellen, dann ist vielleicht so eine Intimität, die man so miteinander austauscht, ganz toll und der erste Schritt, wieder aufeinander zuzugehen.
Und wenn ihr da gerade vielleicht ein bisschen Inspiration braucht, die haben wir euch natürlich auch mitgebracht. Das kann, du hast es gerade schon gesagt, ne? Kuscheln, Nähe, umarmen, küssen. Aber einfach nur vielleicht auch dieses gemeinsame im Bett einschlafen, sich den Moment Zeit zu nehmen, nicht den Fernseher erst kurz vorher auszuschalten, währenddessen einzuschlafen, sondern bewusst wirklich dieses gute Nacht und wir schlafen jetzt miteinander ein, vielleicht die Händchen dabei zu halten, Nackenkraulen, Rückenkraulen, auch das kann so eine erste Annäherung sein. Einfach, dass man sich langsam anfängt, wieder Zeit füreinander zu nehmen, aber auch bewusst zu spüren, ne? Mit so kleinen Annäherungen, die schaffen ganz viel Intimität, Vertrauen und Nähe. Es können dann aber auch so kleine, ja, Rituale sein, wie zum Beispiel Massagen. Man kann vielleicht auch gemeinsam mal duschen gehen, um erstmal mit Abstand den neuen Körper auch gemeinsam sich anzuschauen, zu schauen, wie hat er sich denn jetzt nach der Schwangerschaft, nach der Geburt verändert. Gemeinsam baden gehen ist eine Möglichkeit. Aber es können auch noch so ganz andere Dinge weg davon sein, wie kleine vertraute Gesten, Gespräche, die man einfach miteinander führt, für die man sich bewusst im Alltag Zeit nimmt und die einem so viel zurückgeben können.
Intimität eigentlich neu definiert, kann man sagen. Vor allem auch diese Nähe schaffen ja auch gemeinsame Momente und zeigen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, so wie du bist, ob ich jetzt eine Handmassage mache oder eine Fußmassage und man gar nicht jetzt nackt aufeinander rumrollt, sondern erstmal eigentlich zeigt, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich habe vielleicht gesehen, du hattest einen anstrengenden Tag, komm, ich mache dir mal eine kleine Handmassage. Das sind Aufmerksamkeiten, wo man vielleicht auch erstmal denkt, oh, ja, stimmt, danke, die einen erstmal näher bringen, aber ja auch vielleicht zu einer weiteren, intimeren Intimität, würde ich es jetzt mal nennen, wieder führen lässt. Weil von heute auf morgen einfach ausziehen und irgendwie, ne, das ist ja auch immer leichter, aber wirklich sich auch wieder neu zu entdecken und lieben zu lernen, können solche Schritte ja auch erstmal beinhalten.
Und wenn man gerade auch das Problem hat, wie du es vorhin schon angesprochen hast, mit diesem Overtouch-Syndrom, und man denkt, nee, selbst die Nackenmassage oder die Massage mit dem Igelball ist mir eigentlich zu viel, dann kann so ein Schritt dazwischen, um einfach die Zweisamkeit nicht zu verlieren, dieses Gespräch einfach sein, wo man sich bewusst einfach hinsetzt und sagt, hey, pass mal auf, deswegen ist das heute so. Oder einfach nur über das Wetter spricht oder wie wir zwar jetzt hier im Podcast sitzen und einfach plauscht, das ist wichtig, sich nicht aus den Augen zu verlieren, sich als Paar nicht zu verlieren, nur noch Eltern sein, sondern eben auch Paar bleiben. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Und vor allem in dieser intensiven Zeit nochmal, wo Schlafmangel und Co. auch eine große Rolle spielt. Und wir auch alle wissen, mit zunehmendem Schlafmangel die Zündschnur immer etwas kürzer werden kann, man sich vielleicht im Alltag auch mehr anfährt. Mal doch einen plumperen Spruch mal drückt und merkt, oh, der war jetzt aber eigentlich scharf. So scharf wollte ich den gar nicht feuern. Ne? Also man merkt ja auch, dass es vielleicht eine gereiztere Stimmung ist, weil man das vielleicht selbst auch ist, weil diese Umstellung für alle auch erstmal ankommen muss. Und wenn man da auch einfach, ich sage immer gerne, Kommunikation ist key, sich darüber austauscht, auch jetzt zum Beispiel, wenn einem die Nähe fehlt und sagt, hey, irgendwie jetzt sind doch ein paar Monate schon vergangen.
Ich vermisse dich.
Ja. Und das auch einfach zu äußern, bringt schon so viel näher. Und als einfach nur zu sagen und zu sagen, hey, ich sehe dich, ich nehme aber auch wahr, Schlafmangel und Co., es setzt uns auch gerade beiden zu. Ich weiß, wir haben die Kinder, du hast das Kind 24/7 auf dir. Ich vermisse dich trotzdem. Ich verstehe, dass du vielleicht die Intimität gerade nicht zulassen kannst, aber musst du auch nicht, aber vielleicht können wir einfach drüber sprechen und dieses Verständnis füreinander zu entwickeln und auch zu sehen, oh, er vermisst mich, ist ja auch schön zu wissen, dass ich ja als Frau auch noch wertvoll für meinen Partner und den Partnerin bin.
Aber genau auch andersherum, weil wenn zum Beispiel der Partner schon ein deutlich gesteigertes Bedürfnis nach Sexualität zum Beispiel hat und man das als Frau vielleicht noch nicht bereit ist, aus welchen Gründen auch immer, zu geben, dann ist es natürlich noch umso wichtiger, dann über diese kleinen Momente, über gemeinsames Lachen, über gemeinsam Zeit verbringen, bewusst miteinander Zeit zu verbringen, die Nähe aufrecht zu erhalten, ja, um Paar zu bleiben. Ne? Und deswegen wollen wir euch an der Stelle da auch nochmal ermutigen, euch diese Momente bewusst zu nehmen, wie ihr sie euch ganz automatisch für eure Kinder nehmt, eben das auch mit zunehmendem Alter und je älter euer Kind wird, bewusst in den Alltag wieder einzubauen, um einfach neue Wege zu finden, um sich als Liebespaar zu begegnen.
Kommen wir zu der Frage, wann ist es denn aber wieder in Anführungszeichen sicher, wieder Sex zu haben? Und wir möchten hier auf eine ärztliche Empfehlung erstmal raus. Wir gucken uns erstmal den Körper an. Allgemein wird empfohlen, mindestens 6 Wochen zu warten, bevor wieder sexueller Kontakt stattfindet. Warum ist das so? Wichtig, dass der Körper der Frau sich nach der Geburt eben gut erholen kann, insbesondere die Heilung von Wunden, Geburtsverletzungen, aber wir hatten es eben auch kurz angesprochen, die Gebärmutter. Denn ist es ganz wichtig, dass der Wochenfluss gut abfließen kann. Und wenn es in dieser Zeit schon zu Sex, also auch mit Penetration, kommen sollte, dann ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass ihr ein Kondom verwendet, dass Sperma, andere Bakterien und Co. nicht in die Gebärmutter gelangen, weil ihr dort eben eine offene Stelle habt, die sich nicht entzünden soll. Und da ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass, wenn zum Beispiel der Wochenfluss noch da ist, man eben auf bestimmte Verhütungsmittel zurückgreift oder diese Zeit abwartet, dass der Körper die Zeit bekommt zu heilen und nicht zusätzliche Entzündungen entstehen.
Und generell sollte das Thema auch einfach langsam angegangen werden, ne? Ist so eine ganz neue Situation. Das ist so ein bisschen wie das erste Mal. Schreibt man das immer so oft, ne? Das allererste Mal ist so ein bisschen zum Vergleichen mit dem ersten Mal. Na gut, man ist auch wie so ein bisschen aufgeregt, ne? So ein bisschen. Da tickelt man vielleicht doch so ein bisschen auch, ne? Weil man irgendwie alles neu kennenlernen muss. Und nehmt euch diese Zeit dafür.
Und wichtig. Und auch die Räumlichkeiten neu zu entdecken.
Ja, total.
Dann liegt nämlich da auf einmal ein Kind nebendran im Bett. Ja, da muss man auf einmal ein bisschen erfinderisch nochmal werden. Welche Räumlichkeiten lassen es denn eigentlich noch zu?
Obwohl das bestgehütete Geheimnis ist, jetzt können wir an der Stelle hier mal ausplaudern, wenn ihr gerade noch schwanger seid und euch schon mit dem Thema gerade beschäftigt in der Podcast-Folge. Kinder schlafen wie Steine, je älter sie werden. Ne? Das ist ja irgendwie spannend auch zu sehen. Wenn sie dann einmal eingeschlafen sind, dann schlafen sie eigentlich recht tief und fest, je älter sie sind.
Je älter sie sind. Da können mal 3, 4, 5 Jahre vergehen.
Wie alt ist deine Tochter?
Naja. Obwohl das ja auch wirklich ein sehr sensibles Thema ist, um da nochmal zurück kurz zu kommen. Da gehen ja auch rege Diskussionen durch, worauf wir jetzt gar nicht so raus wollen, dass man in Räumlichkeiten, in denen Kinder schlafen, keinen Geschlechtsverkehr haben sollte, weil sie ja doch aufwachen können. Und wenn sie das dann sehen und nicht begreifen, weil sie ja auch einfach vielleicht noch zu klein dazu sind. Also achtet wirklich darauf, wirklich Räumlichkeiten zu wählen, wo eure Kinder nicht sind, damit da eben nichts passiert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das Fass wollte ich gar nicht aufmachen. Aber
das fand ich schon wichtig zu erwähnen. Wie gut, dass du die Bridge verstanden hast, Marie. Ne? Wir sind ein eingespieltes Team. Zwinker, zwinker.
Und wie sagt man eigentlich, bei Familien, die schon mehr Kinder haben, sollte man sich nicht mehr aufs Sofa setzen? Warum wohl?
Der Küchentisch ist okay. Okay, kommen wir aber nochmal zum Thema zurück. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn ihr euch als Paar bereit fühlt, beziehungsweise auch nochmal ganz explizit herausgehoben, wenn ihr euch als Frauen bereit fühlt. Und das bedeutet emotional, aber auch körperlich. Und wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Geschlechtsverkehr nach der Geburt.
Aber natürlich spielen trotzdem individuelle Faktoren rein. Du hast es gesagt. Es gibt keine feste Regel, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das entscheidet ihr ganz als Paar. Und auch jede Frau, muss man auch sagen, erholt sich unterschiedlich von Geburt. Das ist ja auch gar nicht zu pauschalisieren. Wie lange brauchen jetzt wirklich Geburtsverletzungen, die abgeheilt sind? Aber auch nicht nur das. Wie fühlt man sich mit dem Körper? Manche fühlen sich relativ schnell wieder wohl in dem Körper. Andere brauchen eine Zeit, um auch einfach wieder diese Intimität zuzulassen.
Ich finde auch, diese 6 Wochen machen vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder vielleicht auch Hörer ein bisschen Druck, weil es ja schon, ja, es ist so ein Richtwert, aber der kann ja schon recht
kurz sein.
Also sowohl,
wie schnell sind 6 Wochen nach Geburt um? Wahnsinn. Also da ist man ja auch noch im Wochenbett.
Genau so ist es. Und da hat man vielleicht wirklich den Kopf noch ganz woanders oder ja, fühlt sich eigentlich absolut noch nicht bereit dafür. Deswegen lasst euch da nicht unter den Druck setzen. Es gibt die unterschiedlichen Zeitspannen und wir wissen es ja durch die Community, wir haben da immer ja mal einen regen Austausch, auch unter Beiträgen, teilweise bis zu einem Jahr ist es völlig normal, dass Paare nicht wieder intim miteinander werden. Und ihr entscheidet deswegen, wann für euch der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wann ihr euch wieder bereit fühlt und lasst euch deswegen von diesen 6 Wochen, die da auch ärztlich angegeben sind, nicht unter Druck setzen. Und wenn ihr sagt, nee, eigentlich bei mir ist alles tutti geheilt und ich hatte auch Glück, mein Wochenfluss ging nur 4 Wochen, ihr fühlt euch eher bereit, ja, dann wunderbar, dann viel Spaß. Ne?
Ja, genau. Viel Spaß. Man muss ja auch sagen, diese 6 Wochen beschreiben ja nur den körperlichen Zustand. Das heißt, was ist körperlich, organisch auch wichtig, dass eben dieser Wochenfluss vorbei ist, zum Beispiel, dass man es einfach nur weiß. Aber es soll natürlich jetzt kein Startpunkt, Endpunkt oder als Zeitfenster gesehen werden. Wir sehen einfach nur medizinisch, dass da sehr viel im Körper passiert und man hier vielleicht ein Augenmerk wirklich nochmal auf bestimmte Organe haben muss, damit diese eben zum Beispiel gut verheilen. Kommen wir aber nochmal zur Stillzeit. Wir hatten ja schon gesagt, wir triefen aus allen Löchern nach Geburt. So ist es ja auch zu Beginn, vor allem wenn der Milcheinschuss kommt und der Körper sich auch dahingehend nochmal verändern von der Brust, das ja aber auch sehr schmerzhaft nochmal sein kann. Man muss sagen, die Brust ist ja auch wirklich sehr empfindlich in dieser Zeit. Aber auch wenn wir darüber hinausschauen, ne, und sagen, okay, ihr startet jetzt, möchten wir euch noch was Kleines mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Milchfluss und Hormone geht, die ja auch während eines Orgasmus und Co. ausgeschüttet werden können.
Also das ist ein gutes Thema, weil das überrascht so viele Frauen und da kriege ich immer mal wieder auch eine Nachricht als Hebamme, wo dann gefragt wird, oh, habe ich jetzt irgendwie einen Schaden da angerichtet, sollte ich das besser lassen? Zum einen ist es so, da gehen wir nochmal einen Schritt zurück, die Brustwarzen können deutlich gesteigert empfindlich sein, dass es viele Frauen auch als unangenehm empfinden und gar nicht so die Brüste für ihre Sexualität wahrnehmen, weil sie einfach zur Ernährung des Kindes in dem Moment dienen. Also das ist erstmal etwas völlig Normales. Und dann kann es eben auch sein, wenn eine Phase ist, wo ihr gerade vielleicht Probleme habt mit eurer Brust, weil zum Beispiel ihr gerade einen Milchstau hattet oder auch die Brustwarzen gerade wieder Probleme machen, weil ja euer Kind vielleicht einmal falsch angedockt war oder auch Zähnchen bekommen hat und die ausgetestet hat, dann ist natürlich auch was, wo man sagen muss, wenn da eh die Brust schmerzempfindlich gerade ist, wenn ihr da gerade Irritationen habt, wenn ihr Probleme habt, dann natürlich die Lust auf Berührung einfach maximal gehemmt sein, beziehungsweise man sagt einfach, nee, also pass mal auf, mein BH lasse ich heute aber mal schön hier an, überall, aber meine Brust ist jetzt hier heute mal tabu. Und du hast es gerade schon angesprochen, genau, und da schlage ich den Bogen gerne wieder zurück, ne? So eine Nebenwirkung kann ja auch sein, wenn man stillt und man hat einen Orgasmus, dass dieses Hormon ja Oxytocin freigesetzt wird während des Orgasmus. Und das ist ja ein Hormon, was auch den Milchfluss anregt während der Stillzeit. Und deswegen kann es passieren, jetzt komme ich zum Punkt, jetzt habe ich es aber wirklich spannend gemacht, dass es während des Geschlechtsverkehrs dazu kommt, dass Milch aus eurer Brust austritt. Unkontrolliert.
Und das sind nicht nur 2 bis 3 Tröpfchen, das kann auch wirklich ordentlich mal schießen. Man muss es so sagen.
Und das sind ganz viele Frauen von uns, die denken, ganz, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas?
Ne?
Hätte ich das?
Oder man denkt auf einmal, hä, was ist hier so nass? Ne? Man kriegt es erst vielleicht gar nicht so mit.
Oder der
denkt,
Partner sagt,
was Entschuldigung. Ist denn Entschuldigung? Da tropft was auf mich drauf.
Du schießt mich ab.
Mit der Mann guten Muttermilch. So fühlt sich das an. Jetzt wisst ihr es auch mal.
Und es ist wirklich völlig normal.
Es ist ja wirklich völlig normal und liegt eben an dem Oxytocin, was ausgeschüttet wird. Wenn ihr dem vorbeugen wollt und sagt, nee, also das ist bei uns auch wirklich jetzt ein Stimmungskiller, was ja auch sein kann, dass jetzt auch nicht überall Muttermilch, egal wo man es verteilt ist, auf einem selbst Partner, Partnerin oder eben Bett, Couch, wo man sich auch immer
Küchentisch.
Befindet, mal Küchentisch, Flur. Also es gibt ja die regsten Orte. Ihr könnt ein BH tragen oder auch da nochmal eine Stilleinlage reinlegen, falls ihr wirklich merkt, ihr produziert da wirklich in dieser Zeit auch sehr viel Milch oder es tritt sehr viel Milch aus, dass die eben aufgesaugt werden kann, dass die Muttermilch nicht überall herumspritzt, sondern auch dann da gut aufgefangen werden kann.
Aber nochmal zusammenfassend, ihr braucht euch da keine Gedanken machen, alles normal, nicht schädlich, verändert auch die Muttermilch nicht und ist einfach ein Nebeneffekt des Oxytocins, des Hormons, was dabei eben ausgeschüttet wird. Wir haben schon über Geschlechtsverkehr nach der vaginalen Geburt gesprochen. Lass uns doch noch mal kurz über Sex nach einer Bauchgeburt, nach einem Kaiserschnitt sprechen, Marie, oder? Weil ich glaube, das ist ja schon auch ein Thema, wo Frauen vielleicht unsicher sein können, das nicht einordnen können, auf was müssen sie da vielleicht achten. Da ist die gleiche Empfehlung, auch diese 6 Wochen zu warten, eben weil, du hast es schon gesagt, auch die Heilung in der Gebärmutter ja gleich vonstatten geht. Ne? Auch diese Wundfläche, die aufgrund des Ablösens des Mutterkuchens in der Gebärmutterwand entsteht, die muss genauso da heilen. Und was da auch noch hinzukommt, ihr habt keine Verletzung im vaginalen Bereich, die wir vorhin angesprochen haben, aber ihr habt ja einfach eine Naht, beziehungsweise dann später im Verlauf eine Narbe am Bauch, die Zeit braucht zum Heilen. Und diese Narbe liegt zwar nicht unmittelbar jetzt im Intimbereich, sondern in der Bikini-Zone. Die kann aber trotzdem natürlich einen Einfluss auf euer Körpergefühl haben, aber auch bei vielen Frauen auf das ja, sexuelle Selbstbewusstsein. Ne? Wie nehme ich mich selber als Frau wahr? Wie sehe ich mich? Wie fühle ich mich vielleicht auch attraktiv? Und deswegen ist das schon ein wichtiges Thema.
Körperlich nochmal ein wichtiges Thema, auch in den ersten 6 Wochen, weil auch die Narbe verheilen muss. Die kann sich natürlich auch entzünden durch verschiedene Bakterien und Co. Das heißt, auch gut darauf achten, dass die Narbe an sich erstmal gut abheilt. Man hat auch kurz nach dem Kaiserschnitt Fadenenden noch da, die ja immer nochmal pieksen können und irgendwie nochmal da rumschwirren, die wir ja erst nach 10 bis 14 Tagen kürzen. Das heißt, auch da, ne, es findet trotzdem auch ein Heilungsprozess nicht nur in der Gebärmutter, sondern eben auch an der Narbe statt. Und was auch an der Narbe nochmal entscheidend sein kann, ist, euer Körpergefühl. Wie fühlt sich die Narbe an? Manche nehmen die Narbe noch gar nicht richtig wahr, weil sich alles sehr taub drum anfühlt. Vielleicht fühlt sich sehr pelzig an. Vielleicht könnt ihr diese Stelle auch selbst noch gar nicht berühren, weil es sich vielleicht ganz komisch anfühlt und ihr sagt, oh, das fühlt sich so seltsam an. Ich kann selbst diese Körperstelle noch nicht berühren. Dann möchte ich eigentlich auch nicht, dass Partner oder Partnerin diese Stelle berührt, weil mich schaudert es da noch so sehr und ich muss selbst noch vielleicht eine Verbindung zu dieser Körperstelle wieder aufbauen, Gefühl da entwickeln, die Narbe anzunehmen. Es ist eine Narbe der Liebe, durch die Leben geboren wurde, aber trotzdem bringt das manche Herausforderungen mit sich, die man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten soll. Und da ist es auch wichtig, einfach zu kommunizieren. Sollte das bei euch der Fall sein, dass ihr sagt, ich kann die Narbe nicht berühren, diese Narbe soll auch keiner berühren, dass ihr das genauso sagt. Diese Stelle, wie bei der Brust vielleicht auch, meine Brustwarzen sind heute so empfindlich, bitte berühre nicht heute meine Brust, dann berührt man vielleicht auch genau diese Stelle am Körper eben der Narbe nicht.
Und gebt euch diese Zeit auch, habt Geduld mit euch selber, habt Geduld mit eurer Partner, Partnerin, wenn ihr das gerade hört und das nicht so richtig einordnen könnt. Das braucht einfach Zeit, bis dieser Heilungsprozess abgeschlossen ist, du hast es gerade schon gesagt, aber auch emotional steckt da ganz viel dahinter, psychisch, was verarbeitet werden muss und die Zeit muss man dem Körper einfach geben und sich langsam annähern.
Und vielleicht kann das auch nochmal ein Tipp sein, vielleicht gemeinsam die Narbe nochmal zu erkunden und einfach nur anzuschauen. Da muss ja jetzt auch nichts wie mit Intimität und Co. zusammenhängen, ne? Aber wenn man irgendwie auf der Couch liegt und vielleicht eine Narbenpflege macht, eine Narbenmassage, weil man vielleicht den Bereich doch ein bisschen mehr pflegen möchte, dass man zusammen nochmal draufschaut und sagt, ist das nicht eigentlich ein Wunder, dass da unser Kind durchgeboren wurde? Und dass man da vielleicht auch sagt, oder vielleicht auch hier das Gespräch sucht, ja, das ist so, aber ich hadere vielleicht auch mit dieser Stelle noch einmal im Körper, weil die Narbe vielleicht nicht so verheilt ist, wie ich es mir gewünscht habe. Doch Einziehungen, noch Verhärtungen da sind, manchmal sind die auch so ein bisschen wulstig. Eine Narbe ist ja auch ganz individuell und sieht unterschiedlich aus. Und die anzunehmen ist erstens wichtig. Dafür braucht es Zeit, wie du gerade gesagt hast, Anja, sich mental, aber auch körperlich diese wieder anzunehmen. Aber vielleicht kann es auch ein Schritt sein, die Geburt dahingehend zu verarbeiten, dass man gemeinsam einen Blick darauf wirft. Und wichtig auch, es sollte natürlich nie zu Schmerzen kommen, auch nicht in diesem Bereich der Narbe. Falls ihr da sehr empfindlich seid oder sagt, oh, ist es mir wirklich unangenehm, es tut mir auch weh, vielleicht auch wenn man intim wird. Also klärt das bitte auf jeden Fall ab, denn Schmerzen an der Narbe sollen natürlich nicht die Regel sein. Und kommen wir nochmal auf die Intimität zurück, sowohl generell Schmerzen, egal ob man jetzt vaginal Sex hat oder Schmerzen generell vielleicht empfindet an Brust und Körper und Co., das soll natürlich nicht sein.
Und ist, glaube ich, ein Thema, was gar nicht so selten vorkommt, wo die meisten aber vielleicht eine Scham haben, darüber zu sprechen, sich auch Hilfe zu suchen. Deswegen wollen wir euch an der Stelle auch noch mal kurz abholen. Woran kann das einfach liegen? Zum einen, wir haben es schon gesagt, die vaginale Trockenheit kann etwas sein, was das sexuelle Lustempfinden, aber generell Geschlechtsverkehr unangenehm machen kann. Also haben viele nicht auf dem Schirm, ist was völlig Normales. Dann kann es auch sein, dass Geburtsverletzungen unzureichend geheilt sind.
Hatten wir es gerade schon, vaginal oder eben auch tatsächlich an der Kaiserschnittnarbe, dass diese einfach noch Schmerzen auslösen, wenn man die berührt.
Wenn man aber alles Körperliche soweit für sich ausgeschlossen hat, sagt, nee, vaginale Trockenheit ist es definitiv nicht. Geburtsverletzungen sind nicht schlecht geheilt oder wurden vielleicht schlecht versorgt oder gar nicht versorgt. Das ist auch alles Tutti, habe ich abklären lassen. Dann geht noch mal einen Schritt weiter. Es kann manchmal auch einfach Angst sein, ne, dass ihr einfach wie eine Blockade habt, dass ihr total verkrampft, euer Körper total anspannt, weil ihr vielleicht doch noch nicht emotional und psychisch bereit seid. Und das kann den Geschlechtsverkehr natürlich total erschweren und auch super unangenehm machen. Also hört da wirklich auch noch mal in euch rein, eure innere Stimme. Ist schon der richtige Zeitpunkt gekommen? Fühlt ihr euch eigentlich schon bereit? Oder macht ihr das vielleicht nur, weil es äußere Norm entsprechen, weil ihr das gehört habt, weil ihr irgendwie gedrängt werdet, weil es irgendwie dazugehört, weil das kann ganz viel auch auslösen, was zu Schmerzen wiederum führt, die das ganze Erlebnis dann total unangenehm machen.
Das heißt, welche Hilfsmittel könnt ihr hier generell zur Verfügung ziehen? Einmal, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, einmal das Gleitmittel auf Wasserbasis, wenn zum Beispiel vaginale Trockenheit vorliegt, Beckenbodentraining zur Stärkung des Beckenbodens und auch gerne das Abklären von nochmal Geburtsverletzungen, die wehtun, anhaltend wehtun und euch einfach Beschwerden bereiten. Wirklich gerne Kontakt nochmal bei eurer Hebamme, aber auch Arzt oder Ärztin aufnehmen und da auch das Gespräch nochmal suchen. Das sind jetzt diese körperlichen Aspekte, aber wirklich vor allem auch das Mentale. Falls ihr auch merkt, ich habe die Geburt vielleicht noch nicht richtig verarbeitet, irgendwas steht vielleicht auch zwischen meinem Partner, Partnerin und auch mir, was wir irgendwie noch aussprechen müssen, ist vielleicht gerade dicke Luft, sind wir doch noch nicht in unsere Rollen irgendwie so gekommen, wie wir sollen. Funktioniert dieses Modell Familie so, wie wir uns aufgestellt haben, wer arbeitet auch nicht, funktioniert das so, wie es funktionieren sollte, so wie wir uns das gedacht haben. Da kommen ja so viele Aspekte noch rein, die sich auch auf Intimität auswirken können. Und ganz wichtig, das möchten wir euch heute nochmal mit auf den Weg geben, ist einfach die Kommunikation. Auch Thema Geburt. Falls euch da irgendwas noch bedrücken sollte, falls ihr einfach auch, wenn sie sehr positiv waren, nochmal drüber sprechen wollt, weil sie euch beschäftigt, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist in euer Leben, dann besprecht das. Sucht das Gespräch mit eurem Partner, Partnerin und sagt, hey, heute Abend muss ich 10 Minuten einmal ein paar Dinge mit dir besprechen. Nehmt euch die Zeit füreinander und das schafft, wie gesagt, auch Nähe, bringt euch wieder zueinander, aber erklärt vielleicht auch Situationen, warum ihr in manchen so reagiert, wie ihr reagiert und schafft dann wieder Verständnis auf der anderen Seite.
Und wenn ihr merkt, nee, das Geburtserlebnis, das sitzt doch tiefer, das hat bei mir Spuren hinterlassen, ich kann das alleine nicht verarbeiten, ich finde auch mein Partner, meine Partnerin ist nicht der richtige Ansprechpartner, wendet euch zunächst vertrauensvoll auf jeden Fall an eure Hebamme, aber auch an euren Gynäkologen, die Gynäkologin, und die können euch dann auch nochmal einen Schritt weiter verweisen, dass ihr psychologische Begleitung an eure Seite bekommt. Wenn ihr auch das Gefühl habt, ich kann mit denen auch nicht direkt sprechen. Ich möchte vielleicht jemand, der erstmal neutral meine Situation einschätzt. Das Hilfetelefon und schwierige Geburt, da können wir euch auch die Kontaktdaten nochmal in den Shownotes verlinken, ist auch eine tolle Anlaufstelle, wo ihr kostenfrei einfach mal über eure Geburt sprechen könnt, Hilfe bekommen könnt, wo ihr eine Einschätzung bekommt zu eurem Geburtserlebnis. Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für Frauen, um ihre Geburt aufzuarbeiten.
Aber nicht nur die Frauen, wir wollen eigentlich auch die Männer, die bei Geburt dabei sind, gerne dazu bestärken. Falls ihr nämlich auch merken solltet, ich bin gehemmt, weil ich die Geburt nicht verarbeitet habe, also sowohl vielleicht die Frau nicht, aber vielleicht auch ihr nicht, weil irgendwas passiert ist, weil es für euch natürlich auch einschneidend ist, dann arbeitet ihr das natürlich auch auf und sprecht das auch gerne an, denn das ist fast noch ein größeres Tabuthema, dass auch Männer eine Geburt verarbeiten müssen, wenn sie als Geburtsbegleitung mit dabei sind. Und das kann ja auch sein. Also eine Intimität kommt ja von beiden Seiten, sowohl von Partner, Partnerin als auch der Frau. Aber auch hier können natürlich emotionale Probleme aufkommen, wo man sagt, ich kann auch meiner Frau gerade diese Intimität gar nicht bringen, weil ich da auch noch nicht angekommen bin, da wo ich aktuell sein will oder mit den Umständen, wie es gerade ist, nicht zufrieden bin. Deshalb auch ihr seid angehalten, die Kommunikation zu suchen, entweder mit eurer Frau, aber auch Freunden, Verwandten oder auch gerne außenstehenden Personen, wie du die auch gerade genannt hast, Anja.
Kommen wir jetzt mal noch zum anderen Thema, was unweigerlich, finde ich, zusammenhängt, worüber wir dringend deswegen sprechen sollten, das ist das Thema Verhütung nach der Geburt.
Oh ja, sonst schleicht sich ein schnelleres Geschwisterchen ein, als einem lieb ist manchmal.
Wir kennen sie alle, ne? Die Familien, wo die Kinder nicht mal ein Jahr Abstand haben, das gibt es. Deswegen ist es wichtig, mal aufs Thema Fruchtbarkeit nach der Geburt zu schauen als allererstes, bevor wir über die Verhütung dann sprechen. Weil ganz viele Frauen, aber nicht nur Frauen, auch Männer denken, dass sie nach der Geburt erstmal da passiert nichts. Da ist man einfach nicht fruchtbar. Aber das stimmt so nicht. Es ist schon richtig, dass die Fruchtbarkeit nicht sofort am Tag der Geburt zurückkehrt. Aber der Zeitpunkt variiert eben ganz stark von Frau zu Frau und hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und man kann schon so sagen, dass in der Regel bei vielen Frauen nach etwa 6 bis 12 Wochen der Menstruationszyklus zurückkehrt.
Und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe voll gestillt und hatte punkt 8 Wochen nach Geburt meine Periode wieder.
Du Arme.
Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, es ist jetzt noch Wochenfluss. Ne? Man denkt ja dann darüber nach 6 Wochen. Nee, das war aber eben wirklich vorbei. Zack, ging es bei mir wieder los.
Ich hatte das wunderbare Glück. Ich hatte eine Laktationsamenorrhoe. 18 Monate. Nichts.
So glückliche.
Ich war so glücklich.
Ich habe mich eigentlich auch gefreut, weil ich dachte, oh, jetzt hat man ja noch ein bisschen da hinten raus. Nein, nein. Also ich sage euch, nach 8 Wochen
das ist ging
der ganze
Beispiel.
Spaß wieder von vorne los.
Da bist du ein gutes Beispiel, Marie. Also wir zwei, wie abgesprochen, ne? Aber das ist ein gutes Beispiel. Die Fruchtbarkeit kann einfach nach kürzester Zeit, und 8 Wochen nach Geburt ist ja jetzt nicht so der Zeitpunkt, wo man dann vielleicht unbedingt bewusst und gewillt sagt, ja, jetzt wird's Zeit fürs Nächste, kann man eben wieder schwanger werden, wenn man nicht gewisse Dinge beachtet. Und das muss man einfach wissen, ne?
Und vor allem auch muss die Periode ja nicht unbedingt zurückkehren, denn man kann auch schneller wieder schwanger werden. Denn ein Eisprung kann auch stattfinden, obwohl die Menstruation noch nicht eingesetzt hat. Also klar ist es.
Und obwohl man stillt.
Und obwohl man voll stillt. Ich meine, du weißt es ja, es war wirklich so. Ich bin nicht schwanger geworden, ihr seht, ich warte jetzt erstmal.
Das heißt, der Teil Verhütung gehört an dir.
Hat funktioniert. Man muss sich dessen einfach bewusst sein, dass auch wenn die Periode nach 6 bis 8 Wochen nicht direkt wieder einsetzen sollte, trotzdem ein Eisprung stattfinden kann und es somit einfach zu einer Folgeschwangerschaft kommen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch über das Thema Verhütung Gedanken macht. In 6 Wochen findet ja auch ein regulärer Termin bei eurem Frauenarzt, der Frauenärztin statt, wo das auch nochmal Thema wird, weil es eben wichtig ist, wenn es eine ganz bewusste Entscheidung von euch ist, dann ist das so. Aber falls ihr es nicht möchtet, ist es eben entscheidend, dass ihr euch darüber aufklären lasst, ab wann es wieder dazu kommen kann, auch wenn die Periode noch nicht eingesetzt hat und welche Möglichkeiten es gibt zu verhüten.
Wir zählen sie an der Stelle nochmal kurz auf, falls ihr mit dem Thema vor eurer Schwangerschaft noch keine Berührungspunkte hattet, jetzt euch aber damit auseinandersetzen wollt. Das sind zum einen die mechanische Methode des Kondoms, ist natürlich eine Möglichkeit, die man nach der Geburt anwenden kann und die recht häufig angewendet wird von vielen Familien. Da können wir aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt natürlich auch hormonelle Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel die Minipille. Das ist wichtig, die enthält kein Östrogen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hormonspirale als hormonelles Verhütungsmittel. Die ist gestagenhaltig. Also ihr seht, da sind schon einige Möglichkeiten jetzt hier genannt. Wie gesagt, die individuelle Beratung lasst ihr euch aber bitte durch eure Hebamme beziehungsweise durch euren Gynäkologen, eure Gynäkologin einmal geben.
Noch ein kleiner, wichtiger Hinweis an der Stelle. Du hast es gerade gesagt und auch nochmal betont. Bei der Minipille ist kein Östrogen enthalten. Warum hast du das so betont? Weil solche Verhütungsmittel wie zum Beispiel kombinierte hormonelle Methoden, die zum Beispiel eine ganz klassische Pille ist, die im Östrogen auch enthalten, frühestens nach 6 Monaten eingesetzt werden sollten. Und der Grund dafür ist eben, dass das Östrogen die Milchbildung verringern kann, eben wenn man auch stillen möchte oder auch länger stillen möchte. Und es geht hier auch nochmal um das Thromboserisiko im Wochenbett. Aber da wollen wir jetzt wirklich nicht zu arg und zu tief einsteigen. Deshalb lasst euch da bitte auch beraten, vor allem weil eben auch hormonelle Verhütungsmittel ärztlich verordnet werden müssen. Das heißt, wir Hebammen können euch gar nicht solche Rezepte ausstellen. Das passiert alles bei eurem Facharzt und der Fachärztin. Das heißt, da könnt ihr euch auch gerne beraten lassen, welche Pille dann für euch die richtige wäre, falls das eine Verhütungsmethode für euch wäre, die für euch in Betracht kommt.
Und es ist generell nochmal wichtig, sich über das Thema vielleicht neue Gedanken zu machen. Weil nicht unbedingt die Verhütungsmethode, die ihr vielleicht vor der Schwangerschaft gewählt habt, vielleicht nach der Geburt für euch noch die richtige ist. Ne? Vielleicht setzt euch da wichtig auch nochmal als Paar zusammen. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Frau, für die Verhütung zu sorgen, sondern setzt euch an einen Tisch, überlegt, wie wollen wir das Thema weiter angehen? Welche Verhütungsmethode wollen wir wählen? Und trefft dann gemeinsam eine Entscheidung, geht dann los. Und dann ist das, finde ich, immer der beste Weg. Ja, Fazit, haben wir eins.
Ja, denn unser Fazit der Folge ist, dass Sex nach Geburt immer eine individuelle Entscheidung des Paares gemeinsam ist. Es gibt keine Faustregel, wann es wieder Zeit für Sex nach Geburt ist, wann der richtige Zeitpunkt kommt. Das entscheidet wirklich ganz ihr. Und jede Frau und jedes Paar hat hier einfach ein unterschiedliches Tempo.
Und wichtig ist, respektiert da euren Körper, respektiert eure Gefühle. Man kann es nicht oft genug betonen, es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt. Den Zeitpunkt, den ihr wählt, das ist der richtige.
Und bleibt kommunikativ miteinander, redet miteinander. Das ist wirklich so wichtig. Sucht das offene Gespräch, schaut nach den Bedürfnissen, die ihr habt, kommuniziert darüber, wie eure Bedürfnisse sind, ob das auch wirklich gerade Bedürfnis ist, einfach mal vollkommen alleine zu sein und keinen zu berühren. Redet über eure Ängste und aber auch Wünsche, die vielleicht im Raum stehen. Die helfen einfach oft, den Partner und Partnerin gut zu verstehen.
Und als allerletztes, bevor wir unseren Hebammenwissensteil abschließen, möchten wir nochmal an euch appellieren, sucht euch Hilfe und Unterstützung, wenn ihr Probleme bzw. Beschwerden habt. Schmerzen, aber auch starke Unsicherheiten sind etwas, was viele Frauen beschäftigt und trifft sie aber. Angst und Sorge haben, sich damit an jemanden zu wenden, sich Hilfe zu suchen, nehmt das nicht hin. Sexualität ist wichtig in einer Paarbeziehung für uns als Frauen, für Männer generell im Leben ist es ein wichtiges Thema. Und wenn ihr nach der Geburt Einschränkungen habt, wenn ihr Probleme habt, nehmt es nicht einfach hin, kneift zusammen und Augen zu und ach, na, hoffentlich ist es bald hinüber. Nein, sprecht das aktiv an, holt euch Hilfe bei eurer Hebamme, wenn das eure erste Anlaufstelle vielleicht ist, weil ihr irgendwie ein anderes Vertrauensverhältnis habt. Geht dann aber auch einen Schritt weiter bei eurer Gynäkologin, bei eurem Gynäkologen oder aber auch bei speziellen Kliniken. Und dann kann geschaut werden, was ist die Ursache, wie kann euch geholfen werden, dass ihr Sexualität auch wieder leben und erleben könnt.
Wir haben natürlich euch alle Quellen, die wir verwendet haben, für unseren Wissensteil wieder in den Shownotes verlinkt. Falls ihr was nachlesen möchtet, habt ihr da gerne die Möglichkeit zu.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Hallihallo!
Hallöchen!
Hallo!
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 Hallo Community!
Zu unserer Kategorie Hallo Community und Woche für Woche trudeln da mehr Nachrichten von euch ein. Und es war eine gute Entscheidung, Marie, dass wir gesagt haben, wir akzeptieren jetzt auch Textnachrichten. Es haben uns ja auch ganz viele geschrieben, es war die Voice, die mich abgehalten hat. Ich bin nicht so die Voice-Maus und das können wir absolut nachvollziehen. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr euch traut, uns eine Voice zu schicken mit eurer Frage rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Babyzeit, Stillzeit, aber auch eine Frage vielleicht an uns beide. Wenn ihr aber sagt, nee, ich habe eine dringende Frage und die soll unbedingt in eurem Podcast, ich traue mich aber nicht mit der Voice, dann schickt uns gerne auch eine Textnachricht an die 0152 088 302 03, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid und nichts zum Schreiben habt. Wir schreiben euch die Nummer natürlich auch wieder, wie gewohnt, in die Shownotes.
Kommen wir aber zur heutigen Frage. Die haben wir von der lieben Jessie bekommen. Vielen Dank an der Stelle und ich lese deine Nachricht gerne einmal vor. Hallo ihr Lieben. Erstmal muss ich euch sagen, dass die Beiträge und der Podcast mir in meiner Schwangerschaft viel Freude bereiten und echt weiterhelfen. Aktuell ist das Thema Ernährung ein großes rotes Fragezeichen in meinem Kopf. Und dann so ein Smiley.
Zeig mal den Smiley.
Weißt du, der so aus dem Kopf rauskommt?
Oh ja, das ist auch den Smiley, mag ich auch.
Es gibt so viele verschiedene Meinungen im Internet. Zum Beispiel, ob erwärmte Salami verzehrt werden kann oder nicht. Ob vegane Ersatzprodukte oder Wild davon betroffen sind. So viele in meinem Kopf. Vielleicht könnt ihr dort mal darüber sprechen und ein bisschen aufklären, damit man beruhigter ist. Vielen Dank und liebe Grüße, Jessie.
Kann ich total nachempfinden.
Ich kann das auch total nachvollziehen.
Du bist ja gerade schwanger. Ist das ist schon ein Thema, was einen einschränkt in der Schwangerschaft, oder?
Ja, es ist, also, ja, finde ich schon. Also, das muss ich ganz klar mit Ja beantworten.
Man macht sich über alles Gedanken.
Man macht sich über alles Gedanken. Und ich finde, ich bin ja eh nicht so gerne eine Extra-Maus, weil man doch auch viel, wenn man essen ist, einkaufen ist. Zum Beispiel, man steht an der Käsetheke und dann ist das eben nicht ausgeschrieben, auch mal sehr viel immer hinterherfragen muss. Ne? Auch wenn du in einem Restaurant bist, ist der Käse jetzt pasteurisiert oder nicht?
Ist das Ei roh?
Ist das Ei roh oder nicht? Können Sie das Fleisch bitte wirklich ganz durchmachen? Also, man ist immer dabei, nochmal so ein Extra hinzuzugeben oder nochmal nachzufragen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das für einige Fragezeichen sorgt.
Deswegen, Jessie, wir gehen
ein bisschen Verwirrung
von oben nach unten jetzt alle Punkte durch, die du uns jetzt hier genannt hast und geben euch aber am Ende auch noch so, glaube ich, ein paar allgemeine Tipps zu Lebensmitteln mit an die Hand, weil das ist ja ein Thema, was durchweg alle Schwangeren beschäftigt. Kommen wir zur erwärmten Salami.
Die erwärmte Salami. Grundsätzlich sagt man, rohe Wurst wie Salami kann Listerien oder auch Toxoplasmose-Erreger enthalten. Da kommen wir aber gleich nochmal näher drauf zurück, weil ich glaube, wir erklären nochmal ganz kurz, was sind denn eigentlich Listerien oder auch Toxoplasmose?
Listerien sind Bakterien, die über kontaminierte Lebensmittel aufgenommen werden. Also zum Beispiel die Rohwurst, die du gerade schon genannt hast, kann aber auch bei geräuchertem Fisch vorkommen oder bei dem Rohmilchkäse. der Endgegner an der Käsetheke. Ne? Und für gesunde Erwachsene sind Listerien meist harmlos, muss man sagen. Aber in der Schwangerschaft sind die eben gefährlich, weil sie zu Früh- bzw. Fehlgeburten führen können. Aber auch zu Infektionen beim ungeborenen Kind. Und das ist natürlich etwas, wovor man große Sorge hat und wovor man große Angst hat. Und das natürlich auch zu berechtigt, weil sie eben gefährlich sind in der Schwangerschaft.
Kommen wir zur Toxoplasmose. Toxoplasmose ist ein Parasit, der durch rohes oder nicht durchgegartes Fleisch übertragen werden kann, aber auch Katzenkot oder auch ungewaschenes Gemüse. Und viele Menschen hatten das vielleicht auch schon unbemerkt, hatten hier auch schon Kontakt zu und sind dann immun. Das kann man im Blut nachweisen. Sollte man aber noch keinen Kontakt gehabt haben und es kommt dann zu einer Erstinfektion in der Schwangerschaft, dann kann das gefährlich für das Kind werden, für das ungeborene Kind im Bauch. Und das sollte man wirklich auch versuchen zu vermeiden. Und deshalb gilt hier, kein rohes Fleisch zu essen, aber auch gute Küchenhygiene einzuhalten und das Obst und Gemüse wirklich gründlich zu waschen.
Jetzt kommen wir zur heißen Frage. Erwärmte Salami.
Ha. Ja oder nein. Nein.
Also man muss sagen, wenn sie gut durcherhitzt ist, und wir sprechen von gut durcherhitzt, mindestens 70 Grad Celsius über mehrere Minuten, dann ist das Risiko deutlich reduziert. Ihr hört es aber schon raus, es ist nicht ganz weg. Aber auf einer Pizza zum Beispiel, die wird ja super heiß gebacken und das auch über mehrere Minuten, weil sonst ist sie ungenießbar und schliff. Da ist das Risiko eigentlich gen Null und dann könnt ihr unbedenklich auch eine Salami-Pizza in der Schwangerschaft essen.
Kommen wir aber zum Thema Parmaschinken.
Oh, ich liebe Pizza mit Parmaschinken.
Ich liebe auch Pizza mit Parmaschinken und Rucola zum Beispiel. Da muss man aber leider sagen, liebe Jessie, wir beide, wir müssen da noch ein bisschen drauf verzichten.
Ich esse eine Portion für euch mit.
Genau, denn Parmaschinken ist roh und luftgetrocknet und nicht erhitzt. Das heißt, hier besteht die Gefahr, dass Listerien oder auch Toxoplasmose enthalten sein können. Das heißt, darauf sollten wir die nächsten Monate noch verzichten.
Vegane Ersatzprodukte, danach hast du uns auch noch gefragt. Da müsst ihr einfach generell wissen, dass viele industriell stark verarbeitet sind. Deswegen macht das immer Sinn, einmal einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, ob da wirklich so das drin ist, was auch draufsteht.
Vor allem, weil auch diese veganen Ersatzprodukte oft viel Salz, Fett und Zusatzstoffe enthalten. Und die sollte man wirklich in Maßen nur verzehren. Also habt da wirklich nochmal einen guten Blick drauf. Und bitte, bitte informiert euch noch, falls ihr euch vegan ernähren solltet, was für Nahrungsergänzungsmittel ihr zusätzlich noch zu euch nehmen solltet. Zum Beispiel Selen, Vitamin B12 sind zum Beispiel so zwei Punkte, die mir gerade direkt einfallen, dass ihr einfach in keine Mangelernährung kommt und euer Kind und natürlich auch ihr gut ernährt seid.
Aber da auch nochmal wichtig, pflanzliche Eiweißquellen wie zum Beispiel jetzt Linsen, Tofu, Quinoa, die sind super empfehlenswert in der Schwangerschaft, weil sie ganz tolle Nährstoffe enthalten.
Kommen wir zu Wildfleisch in der Schwangerschaft.
Das fand ich spannend, dass sie das genau gefragt hat. Das war, vielleicht ja. Ist ja mal ein Jäger oder sie selbst. Meine Cousine ist ja auch Jägerin.
Ja.
Ja. Und eine Kollegin haben wir auch, die jagen geht. Mhm. Ist gar nicht so selten, dass Frauen das machen.
Nee, ist gar nicht so. Dann kommt doch mal schneller eine Wildwurst auf den Tisch.
Ich liebe das, wenn die Frage immer rumgeschickt wird. Wer möchte wieder?
Wer möchte wieder? Wildfleisch kann Träger von Toxoplasmose oder auch Parasiten sein. Deshalb hier wichtig, wenn Wild verzehrt wird, muss das wirklich gut durchhitzt und erwärmt werden. Und man sollte hier auch wirklich auf die Zubereitung und auch auf die Herkunft achten. Wo kommt das her? Dass ihr da nochmal ein spezielles Augenmerk darauf richtet und deshalb keine halbrohen Wildgerichte essen. Und falls das halbroh oder so ankommt, dann gebt es gerne nochmal zurück, lasst es euch wirklich gut durcherhitzen, weil Wild ist da doch speziell.
Wir haben es versprochen, es gibt noch ein paar allgemeine Tipps zu Lebensmitteln, weil ich vermute auch bei dir, Jessie, wird es so sein, du hast jetzt mal so die bei dir am prägnantesten im Koffer an uns per Textnachricht geschickt, aber das ist ja, du hast es schon gesagt, ne? Egal ob da in der Käsetheke, im Restaurant, ob man zum Brunchen irgendwo eingeladen ist, ob man selber irgendwas auf den Tisch stellt, man macht sich ja gefühlt vor jedem Bissen erstmal doch Gedanken, darf ich es essen?
Und das ist doch immer auch, vor allem wenn man zum Brunchen eingeladen ist, immer so schade, weil da gibt es ja immer tolle Käsesorten. Aber stellst du dich jetzt hin und fragst wirklich, ist der Käse pasteurisiert?
Oh, da rufe ich kurz ja beim Käsehändler meines Vertrauens an.
Und dann ist das, jetzt möchte man ja auch dem Gastgeber oder der Gastgeberin ja auch nicht, manchmal wissen die es ja auch nicht, wenn die ja vielleicht auch selbst nicht schwanger sind, ne? Dann fangen die da an, die Verpackungen rauszuholen und zu lesen. Oh, ich
dann haben sie es vom Markt geholt, dann stehen sie nicht drauf.
Oh, es ist echt so unangenehm. Ja, sucht euch Alternativen.
Packt euch dann immer so vielleicht so ein kleines Knäckebrot ein für diesen Fall.
Mit Frischkäse geht immer, wenn dieser pasteurisiert ist. Da kann man aber wenigstens alleine nachlesen, ohne unangenehm aufzufallen.
Aber kommen wir nochmal zu den Tipps zurück. Schaut immer, dass ihr Lebensmittel verzehrt, die so frisch wie möglich sind. Also frische, unverarbeitete Lebensmittel solltet ihr generell immer bevorzugen. Ja, zum einen natürlich wegen der Nährstoffe, die dann noch enthalten sind. Aber man muss ja auch generell einfach sagen, Fertigprodukte, stark verarbeitete Ersatzprodukte, das kann man schon gelegentlich mal essen, aber man sollte schon gucken eher, dass man auf frische Zutaten generell in der Ernährung zurückgreift, aber in der Schwangerschaft noch mal mehr.
Gut durch statt roh. Wir haben es schon mehrfach erwähnt. Alles gut durch erhitzt bitte verzehren, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch, Eier, mindestens bei 70 Grad. Somit auch kein rohes Hackfleisch, Sushi, Tatar, Rohschinken, Mett. Das sollte alles bitte hin angestellt werden. Aber ist es nicht herrlich, wenn man sich auch auf was freuen kann? Ich weiß jetzt schon, was ich nach Geburt essen werde. Ich freue mich drauf.
Bestellen wir uns eine große Platte Sushi?
Oh, eine riesengroße. Oh, und ich liebe
in den Kreißsaal.
So luftgetrocknete Salamistangen.
Oh, oh, damit fütter ich dich
auch wieder. Herrlich. Und so riesen Sushi, darauf freue ich mich wirklich schon. Wirklich,
na, das ist ein Plan. Ne? Großbestellung geht raus, wir melden uns. Genau. Vorsicht auch nochmal bei Milchprodukten. Esst bitte nur pasteurisierte bzw. ultra hoch erhitzte Produkte. Rohmilchkäse, das steht auf der Verpackung, ob das einer ist oder nicht. Und wenn ihr an der frische Theke einkaufen geht, dann fragt bitte unbedingt einmal nach. Das muss euch auch nicht unangenehm oder peinlich sein. Das ist wichtig zu wissen, weil den solltet ihr während der Schwangerschaft einfach meiden.
Achtet auch gerne auf die Kühlkette, jetzt vor allem im Sommer, wenn es doch wirklich sehr heiß ist und man einkaufen ist. Und da würden wir auch gerne noch mal so ein bisschen für sensibilisieren. Grillsaison beginnt ja und ganz leckere Salate werden zubereitet und stehen da. Aber habt so ein bisschen ein Augenmerk auch darauf, wie lange sie vielleicht dann auch da stehen. Und auch beim Thema Grillen, da sollte das Fleisch auch durch sein. Also schneidet es bitte an und auch hier keine halbrohen Sachen essen. Auch wenn das Steak durch nicht schmeckt, dann wählt vielleicht eine andere Art des Fleisches oder Gemüse, auf das ihr nochmal zurückgreifen solltet, denn auch da sollte man wirklich gut drauf achten. Sowohl die Salate, die im prallen Sonnenschein auf den Tischen stehen, als auch bei den Grillgerichten, die auf dem Grill landen, habt da bitte auch nochmal so ein kleines Augenmerk drauf.
Und da geht es ja, finde ich, nicht nur um die Listerien und auch um die Toxoplasmose, auch Salmonellen sind sowohl schwanger als auch nicht immer keine gute Idee.
Gar also, keine gute Idee.
Grillfeste, achte drauf, wer dich einlädt, sage ich da immer Augen auf bei der Wahl des Grillfestes.
Aber natürlich auch die Hygiene. Achtet darauf, dass die Küchenutensilien gut abgewaschen werden. Und vor allem auch, wenn Kontakt mit rohem Fleisch da war, dass ihr das wirklich einmal gut abwascht, eure Hände gut abwascht, das Gemüse einfach nochmal einmal mehr unters Wasser haltet. Schneidebretter wirklich vielleicht getrennt sogar verwendet werden in der Zeit. Ihr müsst da nicht penibler sein, als ihr müsst. Hört einfach so ein bisschen auf euer Bauchgefühl und habt einfach ein kleines Auge drauf.
Wir hoffen, Jessi, mit diesen Tipps kannst du etwas unbeschwerter dich das nächste Mal an den Tisch setzen.
Und vor allem nicht mehr so viel Gedanken beim Essen haben. Aber ich fühle sehr mit dir mit. Aber und ich sage dir, die Zeit werden wir schon gut überstehen. Und es wird sensationell im Wochenbett, wenn wir bald alles wieder essen dürfen. Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche. Ich habe dir heute eine Entdeckung der Woche mitgebracht aus dem Themenfeld Klatsch und Tratsch.
Juhu!
Ich dachte, ne, da kann ich heute mal wieder, du hast das letzte Mal mit Hollywood mich so ein bisschen inspiriert und ich dachte, okay.
Du knüpfst mal daran an.
Wir zwei tratschen ja auch ganz gern mal. So Gossip interessiert uns ja schon sehr und deswegen habe ich heute in unsere Entdeckung der Woche Rihanna mitgebracht.
Hallo, sie kriegt ihr drittes Kind.
Absolut. Juhu. Wer Rihanna nicht kennt, Rihanna ist Sängerin, Unternehmerin.
Wer kennt sie nicht?
Und Stilikone. Und ich möchte hier kurz sagen, under my umbrella, Ella, Ella. Ich glaube, seither kennen wir sie wirklich alle. Ja, ich erspare euch das weiter. Aber ich habe sie mitgebracht, weil sie ihr drittes Kind erwartet. Und das hat sie wieder sensationell, finde ich, verkündet. Also das hat sie einfach drauf. Ne? Die hat mich bei der diesjährigen Met Gala nicht nur mit ihrem spektakulären Outfit für Schlagzeilen gesorgt. Sie trug, by the way, ein schwarzes Nadelstreifen-Outfit, sah ganz klasse aus. Nein, sie hat auch einen sichtbar gerundeten Babybauch getragen und somit ihre dritte Schwangerschaft gedroppt. Also ganz im Stil von Rihanna. Dramatisch, selbstbewusst, elegant. Ist es nicht der Hammer? Ich fand das wirklich toll, weil sie hat das ja damals bei der zweiten Schwangerschaft auch schon so gemacht. Da hat sie beim Super Bowl, ja, 2023 verkündet, während der Halftime-Show, dass sie schwanger ist. Was heißt verkündet? Sie,
man hat es gesehen, also aber auch spektakulär.
Spektakulär mit, ich habe das immer noch vor mir, wie sie mit ihrem knallroten Jumpsuit auf die Bühne kam und live vor Millionen Menschen performt hat und im Prinzip so ganz nebenbei ihre Schwangerschaft verkündet hat. Und also das Netz und die Presse, die ist ja förmlich explodiert danach. Ne? Und dann, man, ich kann mich so herrlich an diese Memes erinnern, ne? Wie dann ich in der Schwangerschaft und Rihanna. Das war so wirklich, das konnte man so total
aber
relaten.
Es war wirklich schön. Also man konnte das eine, also die Schwangerschaft, die sie beim Super Bowl verkündet hat, sowohl aber auch jetzt. Und dieser Anzug, man muss wirklich sagen, sie sah wirklich fantastisch aus. Und der Bauch, wie er dann so da durchlugte, wirklich so feminin schön, dass da konnte man gar nicht wegschauen.
Und ich fand, das hat sie bei der Met Gala jetzt auch wieder so toll geschafft. Für alle, die jetzt die Met Gala vielleicht nicht kennen, an wen das vielleicht vorbeigezogen ist, die Met Gala ist das glamouröseste Mode-Event des Jahres. Das wird ja auch so ein bisschen immer als Mode-Oscar betitelt. Und das findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai statt, um einfach die Eröffnung der neuen Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art in New York immer zu zelebrieren. Und wer da dabei ist, ich sag's immer so, der hat's geschafft. Ich warte seit Jahren auf meine Einladung.
Vielleicht wird's bald was.
Das ist ein ganz großer Traum von mir, Dream Big. Ich wäre da so gerne mal dabei.
Einfach ich würde dich auch begleiten. Also ich würde mich gerne zur Verfügung stellen. Ja, ich würde mich opfern, dass wir als Hallo-Hebamme da auftreten.
Der ganze Zirkus, der da auch ringsrum veranstaltet wird, die Mode, die da gefeiert wird, das muss, glaube ich, phänomenal sein. Und aber jetzt kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Dieses Jahr hat ja nicht nur der Auftritt und diese Schwangerschaftsverkündung auf der Met Gala für einige Furore gesorgt und für Gesprächsstoff. Nein, es war auch das Interview im Anschluss mit ihrem Partner A$AP Rocky. Hast du das mitbekommen? Weil das wollte ich auch unbedingt mit in die Entdeckung der Woche bringen.
Das habe ich gelesen.
Hast du es gelesen?
Ja.
Und da musste ich ja so ein bisschen schmunzeln. Wer nicht gelesen hat, ich hole euch mal ganz kurz ab. Er hat in dem Interview nämlich gesagt, wir sind beide super happy über die Schwangerschaft. Es ist ein unglaubliches Gefühl, so weit, so gut. Aber jetzt kommt's. Sie haben bewusst auf Nannies oder Babysitter verzichtet bisher bei ihren zwei Söhnen, die sie schon haben, und wollen das eben auch bei dem dritten Kind wieder so machen. Und da muss man ja schon sagen, das ist in Promi-Kreisen ja eher eine Seltenheit.
Eine große Seltenheit vor allem, weil ja doch einige Termine und Events und so ja auch anstehen, auch bei Rihanna. Große Auftritte, also die sind ja auch gut unterwegs. Ist jetzt ja auch nicht, dass sie nur zu Hause sind. Von daher wirklich Chapeau, vor allem jetzt auch mit drei Kindern, dann ohne Nanny und Co., das wirklich 100% alleine zu managen. Da kann man den Hut ziehen.
Und da habe ich gedacht, wenn das so betont wird, dass sie auf familiäre Betreuung setzen, haftet das ja auch automatisch gleich wieder so ein bisschen Druck auf, ne? Deswegen habe ich gedacht, ich beleuchte das jetzt nochmal genauer. Und deswegen hat es das in die Entdeckung der Woche auch geschafft. Weil, man muss ja schon sagen, wie du das gerade schon gesagt hast, Rihanna und auch er, die sind ja super viel unterwegs, ne? Und wenn man drei Kinder hat, da stellt das ja alleine schon eigentlich eine riesige Herausforderung dar, weil die sind ja auch im total engen Abstand
zueinander geboren. Die sind ja alle zwei Jahre geboren.
Genau so ist es. Und da fragt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere, na, wie organisiert man denn den Alltag so mit bald drei Kindern so ganz ohne Hilfe? Und da
als Superstars.
Als Superstars. Und da muss man jetzt ja schon sagen, im ersten Moment klingt das super beeindruckend, auf eine Nanny zu verzichten. Aber bei einer Persönlichkeit, Rihanna, die Multimillionärin ist, ist ein ganz differenzierter Blick darauf nochmal absolut notwendig. Und den habe ich für euch gewagt, weil keine Nanny bedeutet in dem Fall nämlich nicht, dass die keine Unterstützung haben. Und ich bin mir 1000%ig sicher, Rihanna hat ein riesengroßes Team im Hintergrund, weil das ist ja einfach generell bei Promi-Eltern oft der Fall, gerade wenn die in der Öffentlichkeit stehen, dass die Personal haben für den Haushalt, für Einkäufe, für Wäsche, fürs Kochen, Organisation, Styling, da ist ein riesiges Glam-Team dahinter und wahrscheinlich wird Rihanna nicht selbst staubsaugen, Windeln im Drogeriemarkt kaufen oder auch die Wäsche falten, oder? Und ich finde, das kam bei dieser Berichterstattung fast ein bisschen zu kurz.
Das wird sie wahrscheinlich nicht tun. Ich glaube, worauf sie hinaus wollten, ist wirklich, wie du gesagt hast, es geht um das Thema Fremdbetreuung. Sie hat ja auch Familie und ihre Mama und die werden wahrscheinlich alle da sein und eben auch für ihre Kinder mit da sein. Aber es ging wahrscheinlich um den Punkt Fremdbetreuung für ihre Kinder. Aber dass sie drumherum natürlich outsourced, Hoffentlich. Also, ne?
Absolut. Und ich finde, das ist ja auch absolut okay. Das ist ja auch eine Seltenheit und das kann man dann, finde ich, auch in einem Interview so betonen. Und ich finde, das ist ja auch völlig okay. Aber was eben nicht passieren darf, und das passiert dann schon immer mal ganz schnell, dass es andere unter Druck setzt. Und so ein Realitätscheck dahinter ist schon wichtig, weil es macht natürlich einen total großen Unterschied, ob man jetzt ohne Nanny, aber mit Haushaltshilfe, Stylistin, Fahrdienst und vielleicht noch Privatkoch Eltern ist oder ob man im ganz normalen Alltag mit Baby auch noch kochen muss, putzen muss, waschen muss, ja, was halt alles so zum Alltag als Familie dazugehört. Und ich konnte jetzt keine offizielle Quelle finden, in der Rihanna jetzt im Supermarkt gesichtet wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Vielleicht darf sie es auch wahrscheinlich gar nicht.
Vielleicht wird sie so abgestimmt, dass wir deswegen keine Bilder von ihr haben. Aber das ist schon auch nochmal wichtig, an der Stelle zu betonen, damit es eben keinen Druck macht. Und die Entscheidung, bewusst auf eine Nanny zu verzichten, vor allen Dingen in diesen Kreisen, die regt schon zum Nachdenken an. Und das ist, finde ich, super klasse, so ein Statement zu setzen und auch nochmal vielleicht darüber ins Gespräch zu kommen, wie viel Unterstützung ist denn normal? Was ist zu wenig? Aber was ist vielleicht auch zu viel, oder? Weil gerade im Wochenbett oder in der frühen Elternschaft, da zeigt sich ja schon, wie wertvoll helfende Hände einfach sein können. Du hast gerade schon gesagt, ne, da ist die Mutter mit da, die vielleicht auch nochmal unterstützt, auch mit den Kindern. Sie sourcen es einfach nicht aus. Und ja, ihr könnt da vielleicht auch nochmal bei euch schauen, ne? Kann es die Familie sein, die euch unterstützen kann? Können es Freunde sein, die euch unterstützen können? Es kann aber auch zum Beispiel die Hebamme sein, einfach nur, um euch ein paar Tipps zu geben, um den neuen Alltag mit Kind, mit Kindern zu bestreiten. Oder aber eben, wenn man merkt an einem gewissen Punkt, nee, so wie wir es uns ausgemalt haben, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, so läuft es nicht. Es kommt hier gerade keiner irgendwie gefühlt dazu, den Haushalt zu machen. Oder so wie mein Partner, Partnerin den Haushalt macht, so passt mir vielleicht nicht. Ich komme aber nicht dazu, dass man sich dann vielleicht doch professionelle Hilfe holt, dass man einfach doch nochmal neue Strukturen organisiert, dass man nochmal schaut, okay, wo kann ich vielleicht gewisse Dinge outsourcen, die nicht unbedingt von mir persönlich erledigt werden, weil genau das macht Rihanna ja auch, oder?
Genau, das macht Rihanna auch und ein paar Tricks dürfen wir natürlich auch auspacken, um unseren Alltag zu erleichtern und auch in unseren Kreisen, wenn man eine Nanny haben möchte, sich sowas leisten kann, ist es ja trotzdem nichts Schlechtes. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen eine Einstellungssache, wie steht man dazu, wem möchte man seine Kinder auch anvertrauen und auch nicht. Vielleicht ist es bei Rihanna jetzt auch da nochmal ein bisschen spezieller, wenn man wirklich so ein Superstar ist. Also ich kenne jetzt nicht die Klauseln von Nannys, was die da unterschreiben müssen. Ahnung.
Hat deine Nanny sowas nicht unterschrieben?
Oh, also. Du, die Nanny, die bin ich. Also, ich glaube nicht. Aber ja, es ist ja auch speziell und das darf ja jeder auch so ein bisschen für sich selbst handhaben, egal ob man ein Superstar ist, ob man kein Superstar ist, ob man ein Normalo ist wie du und ich. Keine Ahnung, ne? Das darf ja jeder auch selbst entscheiden, welche Unterstützung holt man sich. Hat man eine Putzfrau nicht? Hat man vielleicht auch jemanden im Alltag, der einen 2, 3, 4 Stunden mehr unterstützt? Ist ja auch völlig legitim, wenn man sagt, dass beide zum Beispiel arbeiten oder eben nicht, ne? Also da muss ja jede Familie auch so ein bisschen, egal ob man jetzt Milliardärin ist oder nicht, schauen, wie kommt man durch den Alltag gut durch? Und vor allem auch, wie viele Kinder möchten wir haben? Was können wir als Familie stemmen?
Ich finde das total wichtig, was du da gerade angesprochen hast, weil es gibt nun mal nicht diesen einen richtigen Weg, Eltern zu sein. Das kann so unterschiedlich aussehen. Ja. Und der Weg, der für die eine Familie passt, der passt für die andere vielleicht überhaupt nicht. Und ob trotzdem das nur mit Hilfe ist oder auch ohne Hilfe ist, völlig wurscht. Wichtig ist, dass der Weg funktioniert, ob mit viel Struktur oder ganz intuitiv. Ihr müsst euren Weg finden, mit dem ihr glücklich seid, eure Kinder glücklich sind, ihr gut zurechtkommt und ja, das ist es doch.
Da muss man ja auch sagen, auch Rihanna ist nur ein Mensch.
Absolut.
Die geht aufs Klo wie wir auch. Das sage ich mir auch immer. Und die wird auch ihre Probleme und ihre Wutanfälle mit ihren Kindern erleben. Ob sie mal mehr oder weniger zu Hause ist, gut, ne? Aber das bringt ihr Job dann mit sich. Dafür hat sie sich auch entschieden. Aber sie haben sich auch für 3 Kinder entschieden. Also das muss man auch so sehen und das wird sie bestimmt gut managen und mit ihrer Familie toll stemmen.
Und deswegen wollen wir euch als Abschluss der heutigen Folge noch folgenden Satz mit auf den Weg geben. Rihanna wählt ihren Weg, ihr dürft euren eigenen finden. Und ich finde, das trifft es doch eigentlich ganz gut, oder?
Total. Danke, dass du die Entdeckung der Woche mitgebracht hast, Anja, dass wir auch so ein bisschen Glatt und Draht noch austauschen konnten. Es war wirklich spektakulär. Man muss es wirklich
nochmal betonen. Sah sie nicht toll aus?
Sie sah wirklich wunderschön aus. Vielen Dank, dass ihr auch wieder zugehört habt heute, dass ihr bei unserer Podcast-Folge in dieser Woche wieder mit dabei wart. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und keine Folge verpasst. Deshalb abonniert gerne unseren Podcast und lasst uns auch einen Kommentar da oder schickt uns gerne eine Nachricht, falls ihr uns irgendwas sagen wollt oder auch wieder eine Community-Frage habt. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
Und außerdem die Bewertung nicht vergessen. Für euch ist es ein kleiner Klick. Für uns wirklich super wichtig, wenn ihr uns dahingehend unterstützt. Deswegen auch an der Stelle nochmal der Appell an euch. Und jetzt sagen wir aber tschüss, bis nächste Woche. Eure Anja
und Marie.
Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir,
Anja Stern
und Marie Kuhn.
Schnitt und Sound Justin Scaria und Charlie Kriebel.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner. Ab ins Glam-Outfit, Marie, mit dir. Ich kann mir dich gut in diesem schwarzen Nadelstreifen-Outfit vorstellen.
Der rote Teppich ruft.